Kommen Sie näher, kommen Sie rein. Nein, es ist keine Black Week bei uns, sondern vielleicht Woche der Erkenntnis im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, welche Erkenntnisse haben wir? Also bei uns ist schön, aber es schneit. Also nee, es schneit nicht. Es grieselt so ganz leicht weißlich. Ja, der Winter hat uns, ja, ich bin trotzdem draußen gelaufen mit kurzer Hose. Jetzt du.
Also das ist ja direkt ein guter Einstieg in die neue Folge heute, Ralf. Ich muss sagen, das sind ja immer die Leute, wo ich mich immer frage, und da, die sieht man in jeder Stadt, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch sonst außerhalb von Deutschland, wo ich mich dann frage.
Hast du da noch ein Attribut vergessen bei den Leuten?
Ja, das habe ich jetzt extra ausgespart. Im Kleiderschrank sind da wirklich nur kurze Hosen drin, was ich ja meistens nicht glaube? Oder was ist der Hack dahinter, dass man auch bei Minusgraden, ich weiß nicht, wie krass das in Köln ist, in Regensburg haben wir durchaus morgens auch Minusgrade, sich das gibt so. Weil ich denke mir dann immer, kalt wird es denen ja wohl trotzdem sein. Oder die ballern so, aber auch in Hinblick auf die Muskulatur würde ich doch dann eher sagen, vielleicht ein, zwei Schichten drüber ziehen. Was geht da in dir vor, Ralf, dass du dir heute Morgen oder gestern oder wie auch immer gedacht hast, kurze Hose bei Schnee ist eine gute Idee?
Also ich laufe tatsächlich echt wahnsinnig selten lang. Da muss es schon.
Was natürlich auch daran liegt, dass in Köln immer eigentlich bis auf zwei Tage im Jahr 20 Grad plus hat, oder?
Ja, also mindestens, ne, klar. Nee, ich weiß nicht, ich habe das nicht so gerne. Klar, früher ist man ja dauernd in Tights rumgerannt, ne, so als Sprinter und so. Aber irgendwann denkst du dir ja auch, okay, das ist ja ein sehr, sehr dünnes Material. Ja, natürlich hält das natürlich trotzdem ja eine gewisse. Ja, Kälte abhalten ist ja schon zu viel gesagt, aber es entsteht ja wahrscheinlich, wenn man es jetzt mal, wir sind ja heute in einer wissenschaftlich orientierten Folge unterwegs, ja, wenn man es mal wissenschaftlich betrachtet, wahrscheinlich entsteht eine kleine Luftschicht zwischen der Tight und der Haut und das ist dann halt wärmer und oder hält sich ein bisschen wärmer und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, das ist im Mühbereich. Ich friere auch sagen, nicht so an den Beinen, ehrlich gesagt.
Also würdest du sagen, es ist eine mentale Wärme?
Nee, also mir ist da überhaupt nicht kalt. Mhm. Also natürlich ist es so, dass man nicht so eine geschmeidige Muskulatur hat, je kälter einfach die Außentemperatur ist. Das ist ja klar.
Auf jeden Fall.
Das merkt man natürlich schon, wenn man bei solchen Temperaturen draußen läuft. Das ist ja alles nicht so geschmeidig, logischerweise. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich friere auf gar keinen Fall. Tendenziell würde ich sogar sagen, ich gehe eher dann mal mit einer etwas dickeren Weste oder so raus und bereue es nach einem Kilometer schon.
Das ist jetzt die nächste Frage. Was hast du denn oben an, wenn du sagst, eine Weste ist dir schon zu krass?
Ja, das
ich habe
so
manchmal im Winter, jetzt bei 0 Grad und Kälte, ey, ich laufe da rum mit 3 Schichten wahrscheinlich,
ja.
T-Shirt, irgendwas Longsleeve-mäßiges. Manchmal, wenn es richtig kalt ist, auch irgendwas Compress-mäßiges als unterste Schicht, als Base Layer. Dann eine Jacke. Wahlweise in verschiedenen, da bin ich ja Gott sei Dank ganz überraschend, sehr gut ausgestattet von Adidas. Also ja. Barbara also kommt so. Im Halbjahrestakt
an zu mir an und sagt, in dem Raum da drüben ist nicht kein, bei mir.
Das genau, ist kein nicht. Platz mehr. Nee, also jetzt aktuell, ohne Witz, also wenn ich locker laufe, ist immer was anderes, wenn man eine Tempoeinheit irgendwie vor sich hat. Boah, ich würde bei 0 Grad oder kühler, ich würde 3 Schichten anziehen, eine Mütze, Handschuhe und ja, genau. Und eine Tight logischerweise. Es gibt noch gefütterte Tights, ja, die fühlen sich dann meistens sehr angenehm an, weil die ja so ein bisschen angeraut sind innen oder fließig sind. Die, bin ich jetzt ehrlich, ziehe ich auch, also dafür muss ja dann minus 10 haben wahrscheinlich, dass ich die anziehe. Aber selbst, wie sagt man denn, wie nennt man das so, wie so eine, gibt's auch so als Baselayer Laufunterwäsche, also wie so eine Halbtight gibt's das ja auch quasi. Und wenn ich zum Beispiel früher eine intensive Einheit hatte und ich wusste, das wird jetzt irgendwie länger sein, ich muss marathonspezifisches Ding, Februar so eine Zeit, bist ja manchmal dann zwischen Trainingslager und zu Hause gewesen, krasser Temperaturschock, hast aber trotzdem ja wichtige Einheiten, die du vielleicht nicht auf dem Laufband machen möchtest, weil es halt sehr stumpf ist irgendwann, oder warum auch immer du raus möchtest, dann habe ich auch echt für die Oberschenkel, vor allem im Hinblick auf die Hamstrings auch, tatsächlich meistens so eine Laufunterwäsche, die wie so eine Halbtight ist, gibt es von Adidas auch.
Genau, und darüber eine Tight. Du klingst wie eine Alpenexpedition, ehrlich gesagt.
Ja, aber da bin ich ja noch ganz gut. Ich sag dir, also ich nenne jetzt keinen Namen, ich will niemanden vorführen, aber ich sag mal, aus ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der deutschen Spitzenklasse. Da bin ich noch einer, der, glaube ich, jetzt so in einem Normalo-Maß unterwegs. Da gibt es ja Leute, die sind schon bei 5 Grad über Null, glaube ich, schon noch wahrscheinlich mit einer Pelzmütze unterwegs oder sowas.
Nee, also tatsächlich bin ich am Wochenende gelaufen. Da war es ja insgesamt jetzt mal November-like. Ne? Wir waren ja nicht mehr daran gewöhnt, es war ja viel zu warm. Ne? Jetzt war es mal so ein bisschen November-like. Und es war knapp über Null und so leicht Nieselregen. Und ich hatte tatsächlich, also schon kurz, aber eine kurze Tight hatte ich an und eine normale Short Hose drüber. Ne? Also eine Short drüber. Und dann hatte ich einfach ein Lauf-T-Shirt, ein langes T-Shirt und eine Weste an.
Eine Weste, okay.
Ja, aber so eine leicht wattierte Weste ist das. Ja. Mhm. So, und dann hatte ich Handschuhe an und habe eine Mütze aufgesetzt, weil ich gedacht habe, okay, es regnet schon. Ich habe das, wenn es währenddessen anfängt zu regnen, ist nicht so schlimm, aber wenn man rausgeht und es regnet, ja. Nach einem Kilometer habe ich das alles ausgezogen. Es war mir viel zu warm. Ich kann es auch nicht gut haben, wenn die Hände anfangen, in den Handschuhen so zu schwitzen. Ich friere auch an den Händen nicht so dolle.
Ja. Das ist ungewöhnlich. Ich kenne viele Läuferinnen und Läufer, die als am ehesten, würde ich sagen. Wenn es kalte Temperaturen sind, am ehesten an den Händen frieren. Kopf vielleicht noch ein bisschen weniger, obwohl wir ja wissen, dass viel Wärme über den Kopf verloren geht. Aber ich glaube, das, was als erstes zusätzlich angezogen wird, jetzt neben klassischer Bekleidung, Handschuhe.
Ja, ja. Also du musst ja auch noch immer sehen, ich bin ja auch beim Radfahren noch durchaus jetzt draußen. Also wenn es jetzt nicht regnet oder stark regnet, dann fahre ich auch draußen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch da, ich habe das nicht so gerne, wenn ich so eingepresst bin. Mhm. Beim Radfahren ist es noch ein bisschen anders. Wenn du da anfängst, stark zu schwitzen, dann wird der Schweiß in den Klamotten kalt aufgrund des der kalten Außentemperaturen des Fahrtwindes. Da kühlst du viel schneller aus, als wenn du wirklich den Punkt triffst, der genau zu der jeweiligen Temperatur passt. Das ist halt für mich die Kunst, diesen Punkt zu treffen. Was ist die richtige Klamotte für 10 Grad, für 5 Grad, für 0 Grad? Ja, und dann hast du ja noch diese gefühlte Abstände dazwischen, wenn es halt besonders windig ist und so weiter. Ja, beim Radfahren hast du halt die Probleme, klar, mit den Händen, aber auch mit den Füßen, weil die ja in den Kick drin sind. Ja, und da musst du, also da ziehe ich eher Überschuhe an und fahre aber immer noch mit einer kurzen Radhose. Ja, damit die Füße nicht kalt werden oder nass. Das ist halt natürlich auch sehr unangenehm. Aber ansonsten, also minus 10, da würde ich schon mal gar nicht mehr laufen, weil das ist ja dann irgendwann für die Bronchien nicht mehr so geil.
Ja, wenn dann, also persönliche Präferenz, ich gebe keine medizinische Empfehlung, aber wenn dann nur ganz locker. Also das war, kommt jetzt in Ringsburg logischerweise auch nicht ganz regelmäßig vor, aber hatten wir schon immer wieder mal, dass dann so eine richtig kalte Woche einfach gibt. Und da, also das macht dann jetzt auch nicht so viel Freude. Da kommst du dann zurück und merkst schon, dass die Lunge so richtig gereizt ist und du so ein bisschen husten
musst. Man so trocken vor sich hin hustet. Ne? Ja, genau.
Genau, genau. Das ist jetzt, glaube ich, sicherlich nicht empfehlenswert. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, in Regensburg haben wir jetzt auch ein kleines bisschen Schnee, der liegen geblieben ist. Einfach aufgrund der kühlen Temperaturen. Ich glaube, am Sonntagabend, glaube ich, von Sonntag auf Montag hat es mal geschneit, tatsächlich relativ viel am Abend. Dann ist aber am nächsten Morgen durch den Regen viel davon wieder weggespült worden. Aber ich habe auch schon bei uns hier gestreut so ein bisschen, weil das ist ja dann immer der Klassiker, friert dann so leicht an auf dem Bürgersteig und ist halt Winter. Finde ich für den Vibe jetzt nicht schlecht, Vorweihnachtszeit, Adventszeit geht es los, darf ja dann durchaus auch mal so ein bisschen leicht angepudert sein sozusagen.
Ja, absolut. Ne? Geht ja jetzt auch schon los mit den Orientierungen. Ne? Welchen Silvesterlauf mache ich? Ne? Welchen machst du? Schon einen ausgesucht?
Nein. pass auf, Ralf, interessanter Funfact. Obwohl ich ja inzwischen, ich bin jetzt kein Namen, mit dem man mehr hier irgendwie, weißt du, ich bin retired, ich bin Sportrentner, aber kaum ein halbes Jahr in Retirement, kommen schon die Einladungen zu den Läufen. Tatsächlich geht es um einen regionalen Lauf hier in der Gegend vor Ort, wo ich hier, glaube ich, sogar im Podcast mal gesagt hatte, dass ich mir da mal vornehme zu starten. Allerdings noch Das war vor ein, zwei Jahren zu aktiven Zeiten. Ich glaube, da bin ich dann aber zwischen den Jahren krank geworden. Hat irgendwas nicht geklappt. Ah, ja, okay. Finde es nämlich eigentlich tatsächlich sehr schön und charmant, wenn man auch mal wieder bei regionalen Laufveranstaltungen mitmacht. Und der Lauf, diejenigen in Bayern oder aus der Oberpfalz oder Einzugsgebiet Regensburg werden den Lauf mit Sicherheit kennen. In Sandhaarlanden gibt es eine, ja, ich glaube schon, kann man sagen, Traditionsveranstaltung, 10-Kilometer-Lauf. Barbara ist da schon häufiger logischerweise mitgerannt. Ist ja auch ihre Heimat und ich wollte immer mal irgendwie mitlaufen, aber hat dann vor ein, zwei Jahren eben nicht geklappt. Der wäre tatsächlich vor der Haustüre. Es gibt ganz viele tolle Silvesterläufe in Deutschland, ganz viele bekannte große Veranstaltungen, bei denen ich zum Teil ja auch schon gestartet bin. Ich überlege gerade, kann ich sagen, wo Amana läuft? Ich
weiß nicht, kannst ob das jetzt du, weil es so veröffentlicht. Der wollte eigentlich in Barcelona laufen. Ist aber genau. Jetzt in Trier, ne? Also Trier, ja, war ja die letzten ist Jahre auch schon, dass sie das wirklich sehr edel besetzt haben und das wird sicher dies Jahr auch. Also Gesa Krause ist ja da im Verein logischerweise und die ist ja im letzten Jahr, ihr erinnert euch, hochschwanger dort noch gelaufen. Jetzt sieht sie das als ihr Wettkampf-Comeback. Ist noch im Trainingslager, aber das sieht sie als ihr Wettkampf-Comeback. Also, ne? Also wenn ihr Bock habt, das ist sicher eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Aber es gibt so viele
kleine... Ich weiß nicht, ob die schon ausverkauft sind,
weil man mitlaufen möchte. Weiß ich auch nicht, aber es gibt so viele wirklich coole, kleine Veranstaltungen. Geht da ruhig mal hin. Das kann was machen. Ne? Sag mal, wir wollten auf ja noch auflösen unsere Wechselkönigin. Ja?
Es gibt Leute, das ist unfassbar. Also vielleicht noch ganz kurz als Einschub. Wir haben die Zeit des Jahres, wo Spotify diese Jahresrückblicke macht. Und wir werden gerade überflutet auf Instagram mit Nachrichten oder in Insta-Stories, wo wir markiert sind. Deswegen sehen wir das natürlich, wo ihr teilt, was eure Lieblingspodcasts waren, wie viel Zeit ihr mit diesem Podcast verbracht habt. Und was soll ich sagen? Wir sind absolut geflasht und sagen ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid bei uns und teilweise auch wirklich in extremen Ausmaßen. Ich habe eine Sache auch auf meinem eigenen Account geteilt, wo jemand scheinbar im letzten Jahr die Challenge angefangen hat, von Folge 1 alles durchzuhören. Das ist natürlich kompletter Wahnsinn. Großer Respekt dafür, aber auch für all diejenigen, die schon eben seit 3 Jahren konstant bei uns dabei sind, ist toll, freut uns riesig. Und jetzt kommt der Bogen zu deiner Überleitung quasi, wo ich den Ball zurückspiele. Es ist so, wir haben das versucht, weil es noch nicht offiziell war und Ralf natürlich sehr gute Behind-the-Scenes-Infos hatte, so würde ich sagen, den Namen noch nicht zu nennen. Aber ihr seid natürlich, wem machen wir was vor? Ihr seid natürlich gut und wir haben natürlich ein paar Leute gehabt, die Sherlock Holmes-like hier schon den richtigen Namen auf jeden Fall parat hatten. Also Ralf, das soll jetzt gerne auflösen.
Ja, es steht ja in der Wechselliste drin, ja, von Plietzhausen nach Tübingen. Ja, also das war ja die kleine geografische Nummer, die wir euch mitgegeben hatten. Ja, Sabrina Mockenhaupt, ja, wechselt von einem Plietzhausen, das kennst du besser, das ist aber auch ein kleiner Verein, der durchaus immer sehr gute Läufer hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt, ne, zu Dieter Baumann, ja, der ja das Zepter noch ein bisschen fester in die Hand genommen hat in Tübingen. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, was jetzt Leistungssportorientierung angeht. Und das schreit natürlich schon wieder nach einem Weihnachtsspecial mit Mocky, ne? Würde ich fast sagen.
Müssen wir wirklich anpeilen, einfach mal so, wie der aktuelle Stand ist, was sie für Pläne hat. Aktiv am Wettkampfgeschehen nimmt sie ja nach wie vor immer noch teil, das sehen wir und beobachten wir ja auch aus der Ferne. Und würde uns auf jeden Fall interessieren, was mit diesem Wechsel einhergeht. Vielleicht kommt noch mal ein Comeback, wer weiß. Wir versuchen jetzt den größtmöglichen Teaser hier aufzubauen.
Ja, ist nicht mehr, lang bis Olympische Spiele.
Ja, stimmt. Also sie könnte bis zum 31. Januar hat sie noch die Möglichkeit, noch einen Marathon.
Kommt ja darauf an, auf was für eine Distanz sie geht, ja.
Das stimmt natürlich.
Das ist so, ja. Ja. Und damit ihr und wir alle noch besser verstehen, wie wir das am besten mit dem Training angehen, ja, und nicht nur so vor uns hin daddeln, ja, wie das Laufrentner oder möchte gern Triathleten tun, haben wir uns heute mit einem Fachmann verabredet, der eine sehr interessante Metastudie auf den Weg gebracht hat, selber aus der Szene kommt, Läufer, Leichtathlet, Triathlet. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, das jetzt folgt. Freut euch drauf.
So, und da ist auch schon unser Gast, Billy Sperlich. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Wo erreichen wir Sie aktuell? Und hatten Sie die Gelegenheit, die Frage kommt oft bei uns, heute Morgen schon selber ein bisschen Sport zu treiben?
Also fange ich erstmal da damit an, mit dem Sport treiben. Ja, in der Tat, ich bin fahre viel Mountainbike und bin heute Morgen doch tatsächlich 20, 25 Minuten schon mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Also das hat schon mal ganz gut geklappt. Und jetzt vielleicht hier zum Podcast erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Freue mich, das war hoffentlich viele schöne Themen anreißen werden.
Ja, das klappen wir auf jeden Fall.
Auf jeden
Kommen wir
Fall.
erstmal ganz kurz zu Ihrer Biografie. Fangen wir mal ganz vorne an. Geboren in Kentucky, ja,
So sieht's aus,
Deutsch-Amerikaner,
genau.
ja, dann nach Deutschland gekommen, Kurzabriss, Sporthochschule, ist mir natürlich als ehemaliger Absolvent auch, sagen wir mal, nah. Dann aber relativ schnell in die weite Welt der universitären Karriere. Korrigieren Sie mich, Wuppertal, München und jetzt Würzburg, Professur für Sportwissenschaften an der Uni in Würzburg. Und das ist im Moment der Punkt, wo Sie als Forschungsansatz und Schwerpunkt sich auch mit Wirkungsweisen von unterschiedlichen Intensitäten von Training befassen. Alles korrekt soweit?
So ist es, ganz genau. Ja, also es hat mich meine ganze Zeit, also die akademische Zeit hat mich das umgetrieben, so ein bisschen das, was wir nennen das so Trockendosis-Wirkungsbeziehung, ne? Also was stecke ich rein in den Körper und was passiert dann da damit? Wobei das ein sehr schlechtes Modell ist, Dosis-Wirkung, weil das eher so ein pharmakologisches ist, aber wir
Das
nennen
stimmt,
das
ja.
einfach mal erstmal so. Also mich hat immer interessiert, was trainiere ich und was kommt letzten Endes da dabei raus oder was kann ich da damit erwarten? Da ich selber früher in der Leichtathletik auch selber Mittelstreckenläufer war und dann verletzungsbedingt dann in den Triathlon eingestiegen bin,
Nee,
war
wegen
das
Leidenschaft, nicht wegen Verletzung, wegen Leidenschaft
ja
im
in der Tat, es war auch eine
Triathlon.
Leidenschaft, weil zu der Zeit waren es natürlich tolle, tolle Bilder von Hawaii und es war so dieser Mythos, dieses richtig so sich auspowerns und ehrlicherweise war das auch das, was mich immer fasziniert hat. Und das hat mein Interesse an Training oder Trainingswissenschaft geweckt, weil zu der Zeit gab es ja keine spezialisierten Trainer im Bereich Triathlon. Das heißt, man hat so auf die Nerds zurückgegriffen, auf die Schwimmtrainer, auf die Radtrainer und auf die Lauftrainer. Aber alle drei Sachen zusammenzukriegen, das gab es damals nicht. Es gab so die Best Practice-Modelle, ne? Da hat man sich so die Dietrichs, wie die alle hießen damals, hat man sich angeguckt, wie trainieren die? Ach, der macht eher das, der macht eher das. Eine fuhr dicke Gänge, der andere eine höhere Frequenz, der nächste hat die Schrittfrequenz und die Lauftechnik. Und wir haben das irgendwie alle so inhaliert und umgesetzt und merkte dann relativ schnell, das da passt einiges nicht. Und das hat so ein bisschen mein Interesse geweckt. Und auch dieses ganze Thema Belastungsintensität, Umfang, welche Technologien braucht's, was muss ich essen, wie muss ich mich verhalten? Und ich glaube, ohne diese Zeit weiß ich gar nicht, ob ich jetzt vielleicht ganz andere Bereiche jetzt irgendwie erforschen würde. Aber das hat so mein Interesse geweckt, weil es einfach gar nichts gab. Es war nichts irgendwie da. Es gab die ersten so Bücher, aber die waren ja fernab von irgendwie individuellem Training. So das Buzzword, was wir heutzutage so, so inflationär gebrauchen. Ja, und
Ja.
das ist so mein Forschungsgegenstand.
Ja, nur einmal, um Philipp mitzunehmen, weil ist natürlich noch sehr, sehr, sehr viel jünger und auch die Gemeinde mitzunehmen. Mit Dietrich meinen Sie Wolfgang Dietrich, einer der Pioniere des Langstrecken Ironman in Deutschland, der mehrfach Top 10 war auf Hawaii. Ein wirklich bemerkenswerter Athlet, der sehr, sehr gut geschwommen ist. Vielleicht nicht ganz so stark in den beiden anderen Disziplinen, aber ein exzellenter Athlet, der auch sehr viel autodidaktisch trainiert hat. Ich glaube, der kam aus Krefeld, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oder aus der Region von Krefeld. Ein wirklicher Pionier des Langstreckentriathlons. Und wenn der schon die nächste Generation auf die Schiene gebracht hat und dazu einer Versachlichung der Trainingsdiskussionen geführt hat, ist das ja schon mal ein Weg, ja.
Ja,
Also.
absolut. Also das war so das Template damals und wir haben mehrere, da gab es mehrere Athleten, dann gab es aus dem Laufen, das war so die Zeit, da da gab es noch Übertragungen in der ARD und ZDF von den League-Veranstaltungen, wirklich von den großen Veranstaltungen, Primetime. Und da purzelte ja jede Woche ein neuer Weltrekord damals. Jetzt im Nachgang würde man vielleicht sagen, da war nicht alles ganz sauber vielleicht. Aber es war faszinierend einfach. Was machen die, was wir jetzt nicht so machen und warum sind die so stark? Und die Faszination, die ist irgendwie, die war bei mir immer dabei und immer wichtig.
Also als inzwischen muss man jetzt ja sagen, ehemaliger Leistungssportler, aber natürlich passionierter Läufer, der logischerweise nicht mit Straßenlauf und Marathon begonnen hat, sondern klassischerweise erstmal mit der Bahnleichtathletik, muss ich natürlich jetzt direkt die Frage anschließen, bevor Ralf vielleicht nochmal auf die Leidenschaft Triathlon zu sprechen kommt. Was war denn dann so Ihr Fokus, weil Sie gesagt haben, Leichtathletik-Background, Laufen, Mittelstrecke, wie sah das so aus? Was waren also das
so die favorisierten? Deutsch, Philipp möchte Zeiten wissen.
Ja, ich wollte es umschreiben ein bisschen. Aber.
Ja, genau. Also ich habe die klassische Kinderleichtathletik durchlaufen, okay. Mit Dreikampf, Vierkampf und dann in meinem Heimatverein war dann so ein bisschen dann klar, die Gruppen werden dann älter und wenn die dann so 16, 17, wenn du dann in dem Alter bist, dann ist der Zehnkampf so ein Thema und das war alles, ich konnte noch, also so die 6,20 bin ich noch im Weitsprung, was für einen Mittelstreckenläufer doch, sag ich mal, noch okay war. Aber die anderen Disziplinen, das krampfte irgendwie so. Die letzte Disziplin war irgendwie immer die interessanteste. Und irgendwann mal hatte mein Trainer dann das Einsehen, wir streichen die ersten 9 Disziplinen, geh auf die Langdistanz. Und dann kamen die Dinge, die wir jetzt eher wissen. Ne? Dann kam so sprunghaft mehr Kilometer pro Woche, dann kam die Zipperlein am Knie und eine Achillessehne. Krafttraining war damals immer noch so ein Thema, nur Bauch und Rücken eher, weniger jetzt so Beine, weil man dachte, ach, das gibt dicke Beine, da klebst du am Boden und so. Es waren einfach schlechte Vorzeichen für das Krafttraining. Heutzutage hätte ich mir gewünscht, dass ich das viel, viel früher gemacht hätte, dass ich auch in der Kinderleichtathletik wirklich mit einem regelmäßigen Krafttraining angefangen hätte. Und da sehe ich auch aktuell in der Ausdauerszene, das ist im Prinzip im Triathlon sicherlich die 4. Disziplin, ist das Krafttraining. Das hat man erkannt. Und und da bin ich so ein bisschen eben verletzungsbedingt tatsächlich. Ich fuhr gern Fahrrad. Das war dann auch die Zeit, als Mountainbiken groß wurde. Die Techniken wurden immer besser. Das Kettenblatt hielt dann. Man hatte dann 3 Kettenblätter vorne und konnte die Berge hochfahren. Also da gab es dann auch technische Entwicklungen, die dann auch spannend waren. Und ich bin leider ein bisschen zu spät ins Schwimmen eingestiegen. So mit 16, 17 ins Schwimmen einsteigen ist dann doch eine Ecke zu spät. Und im Schwimmen habe ich auch nie richtig die innige Liebe da damit verbunden. Das war dann ein Sport, der hatte dann den Riesenvorteil, du konntest das in allen Jahreszeiten machen. Du konntest das auch, wenn, ich sag jetzt mal, die Arme platt und müde waren, dann konntest du Radfahren gehen oder laufen. Also man konnte wirklich fast 24 Stunden sich bewegen. Das passte so zu meinem Naturell. Und ja, hat sich für mich dann so ergeben, aus der Leichtathletik dann in Triathlon und damit dann die ganzen anderen Fragen, die jetzt auch immer wieder hoch und runter diskutiert werden, mit Ernährung, wie verhalte ich mich jetzt in Hitze zum Beispiel, ist auch so ein Thema, wie bereite ich mich auf den Wettkampf vor, wie sind langfristige Trainingsprozesse, wie baue ich das auf, wie kann ich vielleicht kurzfristig noch was rausholen. Die ganze Technik-Szene mit den Laufschuhen, mit den Rädern, die sich entwickelt haben. Das Schwimmen hat sich weiterentwickelt. Und auch da haben sich für mich so an der Universität viele, viele Fragen ergeben. Ja, und vieles hat auch mit Belastung und ein Stück weit dann auch mit Überlastung dann auch ein Stück weit zu tun. Und wie kann man das verhindern? Und es sind viele Fragen dann entstanden.
Ja, das sind sehr, sehr viele spannende Fragen. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu kanalisieren.
Gibt's viele Ansätze.
Genau, aufmerksam geworden bin ich auf Sie und Ihre Forschungsfelder über eine Studie zu Belastungen Ja, also der Intensität von Belastungen und der Verteilung der Intensitäten für Weltklasse-Ausdauersportler. Jetzt weiß ich schon gar nicht ganz genau, wie heterogen das geschlechtsspezifisch war. Da können Sie uns gleich nochmal mitnehmen, weil das hatten wir auch schon hin und wieder mal, dass ja ältere Forschungen sehr stark auf Männer zentriert waren und wenig auf Frauen überhaupt Rücksicht genommen haben. Und da immer die wieder gern gestellte Frage, wie viel intensiv, wie viel locker, wie viel im Threshold, also im Unterintensitätsbereich. Also das sind ja die Dinge, die uns alle umtreiben. Ja, wann setze ich den nächsten Reiz? Ja, was ist eigentlich niedrige Intensität? Und laufe ich nicht am liebsten immer in meinem Wohlfühlbereich, der immer das gleiche Tempo ist?
Also fangen wir vielleicht mal so an. Wenn die Frage kommt, dann muss ich sagen, wir haben viel Informationen, was Intensitäten und dann auch Anpassungen, also was bewirkt unterschiedliche Trainingsphasen mit unterschiedlichen Intensitäten, haben wir viele Informationen. Und jetzt kommt schon mal das erste Aber. Das erste Aber ist, die Sportarten unterscheiden sich enorm. Insbesondere das Laufen, würde ich sagen, ist eine Sportart, die sich vom Schwimmen, vom Radfahren, vom Skilanglaufen, wo es auch viele Erkenntnisse gibt, vom Eisschnelllaufen deutlich unterscheidet, einfach deswegen, dass das eigene Körpergewicht getragen werden muss. Bedeutet, jeder Schritt muss abgefangen werden, muss neu, der Körperschwerpunkt muss neu beschleunigt werden, wieder abgebremst werden, beschleunigt werden und so weiter. Das ist ein bisschen anders als beim Radfahren. Beim Radfahren sitzt der Körper quasi und wird quasi getragen. Dadurch sind die muskulären Belastungen beim Radfahren, beim Schwimmen, beim Rudern eher, wir sagen dazu, konzentrisch. Also es ist eine Belastungsform, die ist einfacher letzten Endes zu verdauen als exzentrische Belastung. Exzentrik heißt, ich muss quasi mein Körpergewicht abbremsen, so punktuell abbremsen bei jedem Schritt. Und das macht das Laufen elementar anders als bei den anderen Sportarten. Umgekehrt heißt es, der Läufer wird nie so viele, so einen Umfang trainieren können wie ein Radfahrer, wie ein Ruderer, wie ein Schwimmer, einfach weil diese exzentrische Komponente dazu führt, dass die orthopädische Belastung deutlich höher ist. Das heißt, der muss dann ein bisschen mehr auf Pausenzeiten achten. Der wird wahrscheinlich auch in der Tendenz gegenüber den anderen Ausdauersportarten eher dazu neigen, eine niedrigere Intensität zu wählen, weil er dadurch auf mehr Kilometer kommt. Und das wissen wir mittlerweile, Umfang trumpft als erstes. Also ich brauche eine gewisse Kilometerzahl pro Woche. Die ist auch im Top-Bereich ziemlich unterschiedlich von den über 200 Kilometern, 150, teilweise 300 Kilometer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber man wird nicht in den Top-Bereich kommen mit nur 50 Kilometer pro Woche. Das wird sehr unwahrscheinlich sein. Wenn man dann sagt, naja, dafür trainiere ich intensiver. Das wird nicht funktionieren. Deswegen die Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben aus anderen Sportarten, wir kommen ja nachher wahrscheinlich auf so Themen wie polarisiertes Training etc. Das muss man ein bisschen abwägen, weil die Sportarten sich doch enorm unterscheiden. Und Erkenntnisse aus dem Skilanglaufen, da kann ich manche Sachen übernehmen, werde ich nicht so ohne weiteres auf den Laufsport übertragen können. Das vielleicht vorweg da dazu. Dann die große Frage ist, wir haben ja im Prinzip ein Kontinuum. Wenn wir ziemlich intensiv trainieren, dann können wir halt nicht so viele Kilometer machen. Umgekehrt, wenn wir viele Kilometer machen wollen, müssen wir halt vielleicht ein bisschen niedrig intensiver trainieren, weil irgendwann mal komme ich mit Regenerationszeiten in Konflikt. Das heißt, da habe ich eine automatische, wie soll ich sagen, eine Beziehung. Hohe Intensität geht halt nicht allzu lang und umgekehrt viele, viele Kilometer müssen halt niedrig intensiv trainiert werden. Und die Frage ist halt, wie viel braucht's von jedem? Jetzt ist es so, auf der Intensitätsseite haben wir eigentlich relativ gute Modelle. Also ein Modell zum Beispiel ist, dass ich kaufe mir so eine tolle Uhr, wie ich die da beim Philipp sehe. Und die sagt mir dann, da gibt's dann so 5 Zonen und 3 Zonen oder 7 Zonen, wie auch immer. Und die sagt mir dann, naja, es gibt irgendwo ein Maximum. Vielleicht ist es die maximale Herzfrequenz oder es sind irgendwelche Blutwerte oder. Und die sagt mir dann, ah, okay, du kannst jetzt in der Zone 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer die definiert ist, kannst du erstmal trainieren. Dann habe ich ja schon mal einen Bezugspunkt, einen tollen Bezugspunkt und kann dann sagen, okay, am Ende der Woche, am Ende des Monats, des Jahres habe ich so und so viel Zeit in jeder Zone verbracht. So, dann kann ich schon mal so ein bisschen quantifizieren, das Training, und dann kann ich versuchen, wie ich es Anfang sagte, so Dosis-Wirkungsbeziehung herzustellen. Dann kann ich sagen, naja, vielleicht ist der magische Effekt, viel Zeit in der Zone X zu haben, und dann gucke ich mir, wie sind die Trainingseffekte in anderen Sportarten, bei anderen Läufer, Läuferinnen, wie sieht's da aus? So, und jetzt komme ich zum ersten Problem. Das erste Problem, diese Definition dieser Zonen ist vogelwild. Also wirklich.
Das Gefühl haben, glaube ich, alle, ja, weil erstmal die Terminologien sind alle anders.
Ja, die sind anders. Die einen, jetzt ist gerade dieses Zone 2 Training. So, da muss ich aber immer fragen, ja, Zone 2 in Bezug auf was? In Bezug auf ein 5-Zonen-Modell, auf ein 7-Zonen-Modell, auf ein 3-Zonen-Modell. Von was sprichst du denn da eigentlich? Also das ist jetzt gerade so ein Buzzword, diese Zone 2, was ja sofort eigentlich definiert werden muss, weil es ja, es gibt keine internationale Standardisierung. Das muss man dazu sagen. So, das heißt, ich habe das erste Problem, ich muss die Intensitäten definieren. Wir haben in der Wissenschaft, oder ich nutze ganz gerne ein 3-Zonen-Modell, weil ich aus der Praxis auch weiß, ich kann nicht immer trennscharf, wenn ich jetzt so ein 5-zoniges Modell habe, ich kann nicht trennscharf zwischen Zone 4 und 5 unterscheiden. Das kriegen wir selbst mit den besten Laborgeräten, wenn man mal ehrlich ist, nicht so richtig dolle hin.
Aber darf ich da ganz kurz nur einhaken? Also die beiden berühmten Norweger, die sich mit Triathlon befassen, sehr erfolgreich, die behaupten natürlich, dass sie das sehr trennscharf hinkriegen.
Nie im Leben. Die Reliabilität der Daten ist okay, aber ist nicht super. Also ich werde immer Tag-zu-Tag-Schwankungen haben. Dann hängt es auch immer davon ab, wie diese Zone, also mit was, wird es mit Blutmarkern, also mit Blutlaktat, oder wird es mit einem Atemgas, also mit so Sauerstoffaufnahme, oder wird es mit Herzfrequenz gemacht? Das spielt aber, glaube ich, letzten Endes auch nur bedingt eine Rolle, weil diese Definition ist das Erste, was ich brauche. Und dann ist das Nächste, wie quantifiziere ich denn zum Beispiel die Menge an Zeit oder Kilometern, die ich in diesen Bereichen dann nachher absolviert habe. Also ich bringe ein Beispiel. Ich könnte jetzt eine tolle Uhr nehmen, zum Beispiel herzfrequenzbasiert, ob jetzt am Handgelenk oder am Brustgurt, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Fang da an zu trainieren und mach ein schönes Intervalltraining. Dann ist es leider so, dass insbesondere die Herzfrequenz, die hinkt immer ein bisschen nach. Die braucht etwa, kann man ziemlich genau sagen, wenn man Vollgas gibt, also in dem Intervalltraining, also immer so ein klassisches 4x1000, 6x1000, dann hinkt die etwa eine Minute hinterher. Das heißt, die ist nach einer Minute da, wo das Herz-Kreislauf-System die Förderleistungen etwa braucht. Das kann mal 45 Sekunden bei einer Person sein, das kann tatsächlich auch mal eine Minute 10 sein, aber die braucht etwa eine Minute. Das heißt, in dieser Minute könnte ich zum Beispiel richtig Vollgas gerannt sein, das Herz-Kreislauf-System gibt mir aber immer noch so 85% oder 88% der maximalen Herzfrequenz an. Das heißt, wenn ich nachher Training quantifizieren möchte und ich habe ein Training, was sehr intervalllastig ist, dann verhaue ich mich ordentlich, wenn ich herzfrequenzbasierte Trainingsdokumentation habe. Die ist dann da richtig schlecht, weil ich einen Großteil des Trainings gar nicht erfasse. Deswegen macht es vielleicht bei manchen Sportarten und in manchen Situationen macht das GPS-basierte Training mehr Sinn, wo ich dann halt die unmittelbare, sofortige Zahl habe. Ah, ich weiß, ich laufe jetzt bei 5 Meter pro Sekunde oder bei 14, 15, 16 km/h und kann dann quantifizieren und im Nachgang sagen, ich habe so und so viel Zeit bei 15 km/h verbracht oder bei 16 km/h verbracht. Also das haben wir ein Problem. Dann manche...
Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken? Ich stehe gerade roundabout 6 bis 10 Minuten bei mir vorm Haus und warte darauf, dass das GPS überhaupt anspringt. So, wenn ich mir jetzt die GPS-Verläufe anschaue mit unterschiedlichen Uhren, sind die mit unterschiedlichen Uhren komplett unterschiedlich.
Genau, das ist auch der Fall. Also die GPS-Uhren, die handelsüblichen, die wir zur Verfügung haben, sind teilweise auch nicht so richtig dolle. Das muss man fairerweise auch sagen. Da kann ich nur empfehlen, wirklich, wenn man ein Gerät hat, möchte man ja so ein bisschen wissen, wie gut misst denn das Ding, und dann einfach stumpf 5 Kilometer auf einer Bahn laufen und dann einfach gucken, da sollte dann in etwa 5 Kilometer rauskommen. Wenn da dann 4,9 rauskommt, ist es nicht schlimm. Wenn ich dann 3 oder 4 Mal den gleichen Test mache und 3 oder 4 Mal das gleiche rauskommt, ne, der gleiche Fehler, ist es erstmal zu verkraften. Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil die Satelliten immer woanders sind. Auch die GPS-Uhren haben, sage ich jetzt mal, satellitenbedingt auch Tagesschwankungen. Mhm. Also das ist auch jetzt nicht so perfekt, aber erstmal okay. Der es am einfachsten hat, ist wahrscheinlich der Radfahrer oder die Radfahrerin, die einfach Wattzahlen halt hat. Die haben es relativ einfach, vorausgesetzt auch die Wattangaben sind vernünftig. Das ist dann auch nochmal da eine Problematik. Aber die haben es recht simpel, Training zu quantifizieren. So, und dann haben wir noch andere Arten, wie man so ein bisschen Einteilung machen kann. Manche Trainer machen das ganz gern. Das finde ich im Laufen ganz pfiffig. Das geht in anderen Sportarten nicht. Ist basierend auf vielleicht einer angepeilten Endzielzeit, die ich haben möchte. Ne? Das heißt, ich gebe dann vor, eine Marathonzeit von 2:10. Das ist meine Sollzeit und ich mache jetzt ein Training bei 90%, 85, 80%. Das heißt, ich habe gar keine so physiologische Bezugspunkte, sondern ich habe ein klares Ziel vor Augen. Das Ziel möchte ich haben und das ist meine Bezugsgröße und quantifiziere alles da danach. So. Und wenn man sich die Literatur anguckt, wir haben es mal durchgegangen, ich glaube, wir sind auf 11 verschiedene Quantifizierungsarten gekommen, die man leider nicht auch so richtig vergleichbar hinbekommt. Was man eher vergleichen kann, ist, wenn man dann sagt, man hat so einen 5-Zonen-Modell, dann kann ich zumindest Zone 1 und 2 zu einer Zone zusammenfassen, Zone 2 zu einer zweiten und 4 und 5 zu 3, also das kriegt man eher hin, aber diese Quantifizierungsmöglichkeiten, das ist eigentlich an der Stelle schon, müsste man aufhören, Vergleiche anzustellen, wenn wir einfach Äpfel mit Birnen vergleichen.
Wenn Sie jetzt sagen, diese 3 Zonen, Sie müssen die ja trotzdem beschreiben.
Ja, korrekt, genau.
Eingrenzen.
Ich selber mache das aus der Praxis eigentlich ganz gern. Ich komme ja von der Sporthochschule und ich habe lange Jahre Erfahrung mit Blutlaktat, mit Laktat. Ich finde die Einteilung nach wie vor im Laufbereich in diesen 2 Millimol, 4 Millimol nicht so falsch. Ich kenne die ganzen Diskussionen hoch und runter, die führen wieder, aber wenn man weiß, man ist bei 2 Millimol unterwegs, man weiß, man ist zwischen 2 und 4 unterwegs, das trennt schon Intensitäten. Die sind zwar manchmal im Detail jetzt nicht so super toll und vor allem vielleicht auch nicht zwischen Läufern, war nicht immer vergleichbar, aber ich finde das gar nicht so schlecht, so dass wir unsere Dreier-Einteilung so machen, alles bis 2 Millimol ist Zone 1, von 2 bis 4 ist Zone 2 und über 4 ist Zone 3. Das ist insofern auch nicht ganz so dramatisch, weil die eigentlich, sagen wir mal, neuralgische Intensität für den Läufer eher der Unterschied zwischen was ist unter 2 und was ist über 2. Weil alles über 4 Millimol würde der Läufer vermutlich ohnehin in einem Intervalltraining machen. Und dann spätestens im Intervalltraining würde ich auch gar nicht mal mit Laktat steuern. Da interessiert mich letzten Endes, was hinten rauskommt. Das ist für mich eine rein informative Größe. Aber ich würde damit jetzt keine weitere Trainingsableitung machen. Also das Intervalltraining wird wahrscheinlich immer in diesem, wir nennen es Race Pace, also in dieser Wettkampfgeschwindigkeit eher interessant sein. Und alles, was mit Dauerleistung oder Dauertraining zu tun hat oder Dauerläufen zu tun hat, da würde mich dann eher so die Blutlaktat-Konzentration interessieren. Wobei das auch, das wissen wir mittlerweile, ob du jetzt 2 Stunden oder 1,5 Stunden bei 1,9 Millimol läufst oder bei 2,3. Die Studien gibt's nicht, die so trennscharf sind. Und selbst unsere besten Geräte, mal ganz ehrlich, 0,4 Millimol Unterschied, je nachdem, was du gegessen hast, das sind jetzt keine Riesenwelten. Und muss man dann auch ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen, dass wir da versuchen, vielleicht was, eine Genauigkeit zu suggerieren, die wir gar nicht haben können.
Setzt natürlich als Orientierung für das individuelle Training voraus, dass man erstmal weiß, wie die Laktatkonzentrationen bei Korrekt. Den jeweiligen Geschwindigkeiten sind, Korrekt. Abhängig auch von der Saisonphase und vom Trainingszustand. Das heißt, ich muss genau. mehrfach im Jahr entsprechende Diagnostik machen, wenn ich nach diesem Modell vorgehen will, richtig?
Korrekt, ganz genau. Das haben wir dann auch in der Literatur uns dann auch angeschaut. Also wir haben dann ganz vorsichtig sind wir dann hergegangen und haben in den Veröffentlichungen haben wir uns angeguckt, welche Intensitätszonen wurden da dokumentiert, können wir die vielleicht in so eine Dreierzone dann reinpressen und haben dann geguckt, wie wurden dann Zeiten quantifiziert. Und wenn man da vielleicht dann doch, sagen wir mal, ein bisschen mit dem Hammer noch draufschlägt auf die Daten, dann stellen wir schon fest, das deckt sich in fast allen Sportarten. Die einzige Sportart, die da ein bisschen rausfällt, ist das Radfahren, je nachdem, welchen Radfahrer man da nimmt. Haben alle Ausdauersportler einen extrem hohen Anteil im niedrigintensiven Ausdauerbereich. Wir nennen den Zone 1 Training, andere nennen das jetzt Zone 1 und 2 zusammen, spielt keine Rolle, aber die haben einen sehr, sehr hohen Anteil und der liegt teilweise bis zu 90% des Gesamtjahresvolumens ja. im Zone 1 Training. Der Radfahrer ist ein bisschen unterschiedlich. Der Radfahrer hat schon auch viele, der macht viel Training auch durch Wettkampf. Und dadurch rutschen bei dem die Intensitäten ein bisschen, der hat nicht so viel offensichtlich, sage ich jetzt mal, nicht so viel niedrigintensiven Anteil im Verhältnis. Der hat mehr Zone 2 und Zone 3 Anteile, einfach weil er halt auch mal Wettkämpfe fährt und muss halt auch mal einen Berg hochfahren. Und dadurch wirkt diese Sportart ein bisschen intensiver, was sie aber eventuell gar nicht ist. Bei dem Schwimmer wird es auch nochmal schwierig, weil wie kriege ich den Schwimmer mit dem Läufer dann nachher verglichen? Das ist ganz schwer. Und beim Schwimmer vermute ich Ähnliches, weil die viele Wettkämpfe auch als Trainingsmaßnahmen nehmen. Also die holen sich ihre Intensität ein bisschen über die Wettkämpfe. Und das macht das Ganze schwerer. Und dann war natürlich die Frage irgendwann mal, naja, wenn ich gedeckelt bin, auch zeitlich gedeckelt bin, vielleicht auch orthopädisch gedeckelt bin und ich weiß, das intensive Training gibt mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Leistungsboost, ne? Ist jetzt schon eine ganz legitime Frage, wie viel intensiveres Training mache ich add-on? Je nachdem, ob ich jetzt Marathoni bin oder 1500 Meter Läufer. Wie viel Variation mache ich jetzt noch? Also wie viel mache ich vielleicht so Zone 2 Training und wie viel mache ich noch so Intervalle obendrauf? Und das war ja so die letzten 15 Jahre ein Riesenhype. Also da putzeln ja fast alle 2 Wochen neue Veröffentlichungen rein. Man hatte den Eindruck, der Heilige Gral ist in der hohen, extrem hohen Intensität. Das zeigten auch die ersten Studien. Die kamen aber eher aus dem Radfahren, muss man fairerweise dazu sagen. Die kamen nicht notwendigerweise jetzt aus dem Laufsport. Naja, und jetzt haben wir so ein bisschen die Erkenntnisse und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir also ein bisschen vergleichen können. Und wir stellen wirklich fest, es ist sehr, sehr unterschiedlich, die Gewichtung dieses mittelintensiven Bereiches und des sehr hohen Intensitätsbereichs. Jetzt ist die Frage, ist das eine strategische Überlegung der jeweiligen Sportler? Liegt es an dem, wie ich es quantifiziere? Oder, ich habe noch eine andere Theorie, liegt es vielleicht daran, wie der Trainingsprozess als solches realisiert wurde? Weil, wenn wir Trainingspläne angucken, was ist der Plan und was wird gemacht, dann stellen wir schon sehr, sehr häufig viele, viele Justierungen fest.
Ja.
Und die Frage ist, was ist Henne, was ist Ei? Und die Ergebnisse, die wir da haben, sind letzten Endes viele, viele, viele Trainingsentscheidungen, die zusammenkommen, die zu dieser Trainingsintensitätsverteilung geführt haben. Ob das für den Sportler das Best-Practice-Modell ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ich würde sagen, das war in seiner Lebensphase oder in ihrer Lebensphase, nee, eigentlich muss ich sagen in seiner, weil wir kaum Frauendaten haben, so gut wie keine. Also in den Daten sind es eher männliche Daten. Dann war das für den Sportler eine Entscheidung in einem Trainingsprozess, der dann dazu führte, dass sie vielleicht 80% Zone 1, 10% Zone 2 und 10% intensives Training haben. Dann habe ich noch andere Effekte, die wir nicht also wasserdicht haben, aber wir haben durchaus auch Kulturunterschiede. Es gibt manche Nationen, die sind der Intensität, sage ich mal, näher, weil die vielleicht auch anderen Zugang haben.
Andere Sportethos.
Ja, genau. Und dann gibt es Sportarten, da kannst du eigentlich nur intensiv trainieren. Also wenn man zum Beispiel die Schwimmer sich anschaut, jemand, der Schmetterling schwimmt, ne, der wird von Haus aus nie in Zone 1 trainieren können. Das geht eigentlich gar nicht, weil die Belastungsform einen automatisch in Zone 2 zwingt. Das geht schon fast gar nicht anders. Dann haben wir noch andere Probleme. Zum Beispiel Skilangläufer, die trainieren gerne auf Rollskiern. Und es gibt halt Leute, die können super gut auf Rollskiern trainieren, sind aber jetzt nicht die allerbesten auf dem Schnee oder umgekehrt. Das heißt, wir haben so semispezifisches Training und dann haben wir auch völlig unspezifisches Training, wie die Eisschnellläufer, die auch Radfahren. Ne? Und wie kriege ich das jetzt in ein Gesamtkonstrukt zusammen? Und ich könnte mir auch vorstellen, der eine oder andere Läufer fährt auf Fahrrad und macht dadurch sein Zone 1. Ja, genau. Macht sein Zone 1 Training, aber wie bewerte ich das dann letzten Endes? Dann habe ich noch ein richtiges Problem, an dem sind wir jetzt momentan dran, aber haben auch noch keine saubere Lösung. Viele Sportler machen Krafttraining. Was, wenn man es richtig kesseln lässt, nimmt Zone 2 oder Zone 3 Training vom Stoffwechsel her, kann man das schon als eine hohe oder sehr hohe Belastung ansehen. Und das deckt sich in diesen Trainingsmodellen überhaupt gar nicht danach wieder. An dem Punkt sind wir jetzt. Und wenn ich jetzt gefragt werde, hey, wie würdest du da jetzt deine Intensitätsverteilung machen? Dann ist meine Standardantwort eigentlich die. Der erste Schritt ist, ich würde erstmal gucken, habe ich noch Luft im Trainingsumfang? Kann ich das noch realisieren? Also kann ich aus einer fünften Einheit nur eine sechste Trainingseinheit machen? Geht das noch? Und wenn ich dann irgendwann mal gedeckelt bin und komme da nicht weiter, dann würde ich mal homöopathisch ein oder zwei Trainingseinheiten intensivieren. Bei Läufer, Läuferinnen, die ohnehin fast ausnahmslos nur Zone 1 oder 2 trainieren. Da würde ich durchaus mal überlegen, ein Zone 3 Training zu machen. Wenn jetzt aber ohnehin jemand Zone 1, 2 und 3 mischt, und auch schon gute Erfahrungen hat und weiß, okay, nach einem ordentlichen Intervalltraining weiß ich, wie viel Pausenzeit ich normalerweise brauche. Ich kann das gut verdauen. Also kriege das orthopädisch auch ganz gut hin. Habe keine Wehwehchen und so weiter. Das ist ein schwierigerer Fall, was man da dann empfehlen würde. Da würde ich dann doch nochmal gucken, kann man vielleicht den einen oder anderen Kilometer im niedrigintensiven Bereich vielleicht dann doch nochmal oben drauf packen, was aber manchmal schwierig ist, weil es dann orthopädisch vielleicht doch grenzwertig wird. Oder weicht das Krafttraining vielleicht dann doch nochmal ein Stückchen höher und mache vielleicht eine zweite, wirklich saubere oder drei, muss es vielleicht jetzt nicht sein, aber mach vielleicht mehr Krafttraining. Und dadurch ergeben sich so ein bisschen Schieber, ne? So ein bisschen, ich kann dann regeln, ich kann so ein bisschen, es gibt so Typen. Also wenn du nie wirklich in den intensiveren Bereich reintrainierst, wird der Läufer hundertprozentig, also sagen wir mal 90%ig einen Effekt haben, wenn er eher ein Intervalltraining macht. Aber das Pendel darf nicht in die andere Richtung kippen. Das darf jetzt nicht sein, dass wir jetzt nur noch intensives Intervalltraining machen, die niedrig intensiven Anteile vernachlässigen. Das ist im Bereich Fitness nun mal was anderes. Daher kommen ja auch viele der Trainingsgerüchte oder so. Einfach deswegen, weil im Fitnessbereich gibt es ja kein klares Ziel. Es gibt ja keine klare Vorgabe. Und da kann ich durchaus dreimal die Woche ein intensives Intervalltraining machen. Da geht es aber eher darum, fühle ich mich gut? Wie kann ich vielleicht mich fitnessmäßig entwickeln? Da geht es gar nicht so sehr, ob ich lange Distanzen schnell rennen kann. Ne? Die haben eine andere, vielleicht ein anderes Grunddenken. Aber bei dem Läufer, der wird einen hohen Anteil im Zone 1 Bereich. Und komischerweise, egal ob ich 800 Meter Läufer bin oder ob ich Marathoni bin, einen sehr hohen Anteil. Der 800 Meter Läufer wird natürlich immer mehr Richtung Zone 2 und 3 tendieren, der Marathoni vielleicht immer weniger, aber auch der Marathonläufer hat durchaus, gibt schon auch durchaus so Anpassungen, die man auch durch ein intensives Intervalltraining gerne hätte.
Jetzt sind ja diese Studien alle bezogen auf Top-Sportler.
Korrekt.
Und jetzt fängt ja das Problem für uns Normalsterbliche an, ja. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, oder, das ist ja etwas, worauf wir auch immer wieder gerne hinweisen, die anekdotischen Berichte über fast faszinierende Trainingseinheiten, also einzelne faszinierende Trainingseinheiten, werden ja sehr, sehr gerne genommen und in das normale Training mal eingebaut, um es mal auszuprobieren. Mhm. Ja? Oder aber, dass man sagt, ah ja, okay, die trainieren so und so, so trainiere ich jetzt auch. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, ein gutes Grundlagengerüst habe und mich in Richtung der wissenschaftlichen Erkenntnis bewegen will?
Also als erstes Templates zu übernehmen, also so Blaupausen von anderen, bitte nicht. Das geht meistens schief. Das geht sogar bei Top-Sportlern, wenn die einen guten Olympiazyklus hatten und versuchen, den Olympiazyklus nochmal zu kopieren, ganz häufig schief. Es macht keinen, also solche Best Practice, da würde ich, wäre ich vorsichtig. Im Prinzip haben wir vier Hebel, in denen wir relativ gut das Training modulieren können. Das eine ist die Intensität, das andere ist der Umfang, das andere ist die Frequenz. Und der vierte, ich sage es wirklich ganz bewusst, im Laufen ist das Krafttraining. Die vier Hebel haben wir. So, wenn ich jetzt der klassische dreimal die Woche, viermal die Woche Läufer, Sportler bin, habe ich ja letzten Endes nur vier Trainingseinheiten offensichtlich. Ich habe allerdings noch ein bisschen mehr, was ich machen kann, aber ich habe erstmal vier Trainingseinheiten zur Verfügung, mit denen ich modulieren kann. Und jetzt geht's los. Wenn ich nie Krafttraining gemacht habe, also das oder ich nur die üblichen Planks mache und ein bisschen Bauch und Rücken, dann werde ich dadurch auch immer schneller. Das sind übrigens, die Daten sind eher sogar mau. Also das klassische Rumpf-Stabi-Training bringt uns gar nicht so weit. Das ist leider in puncto Leistung eher tatsächlich ein Zeitfresser. Das muss man, die Meta-Analysen bringen das jetzt nicht so her. Auch da kann man umdenken. Also wenn ich das nicht gewohnt bin, ein Krafttraining zu machen, dann zeigen die Studien ziemlich klar, wenn ich die Achillessehnensteifigkeit, also insgesamt meine Beinarchitektur steifer hinbekomme, nimmt die Bewegungsökonomie zu. Und das muss einfach ein regelmäßiges Krafttraining sein. Ich würde bevorzugen, zweimal die Woche ein gut konzipiertes Krafttraining, dann wird die Laufökonomie deutlich zunehmen. Also da werden sehr, sehr viele einen Riesensprung machen. Hohen Kontaktzeiten ändern sich, Frequenzen ändern sich, Schrittlängen ändern sich. Der größte Hebel für die Lauftechnik ist das Krafttraining. Wenn das Kraftniveau sich ändert, ändert sich automatisch die Lauftechnik, zweifelsfrei. So, wenn ich jetzt nun so ein vier Trainingseinheiten pro Woche Läufer bin, dann habe ich schon die Möglichkeit, vielleicht durch ein gutes Zeitmanagement vielleicht auf eine fünfte Einheit zu kommen. Vielleicht geht das oder zumindest mal temporär. Dann werde ich dadurch sicherlich auch nochmal leistungsfördernd sein. Vielleicht kriege ich
mal kurz einhaken. Nehmen wir mal dieses Modell, ja, und einer sagt, okay, ich schaffe vielleicht noch einmal die Woche eine halbe Stunde, bevor ich zum Job, Familie, wie auch immer, ja, würde sowas schon einen Effekt haben? Ja, also nur so eine halbe Stunde?
Ja, hängt ein bisschen davon ab, was er macht. Wenn er die halbe Stunde es tatsächlich hinbekäme, ins Krafttraining, ins Kraftstudio zu gehen und ein richtig gutes, eher Richtung Maximalkraft orientiertes Krafttraining zu machen, würde ich fast sagen, definitiv.
Wow,
okay. Ja, würde ich sagen. Das ist die, aus meiner Sicht, die Geheimwaffe. Das ist ja auch der mit einer der Gründe, warum die Superschuhe auf einmal so wirksam sind, weil sie halt schon eine biomechanische Schwäche des Fußes halt ein Stück weit kompensieren kann. Ne? Mhm. Und wenn ich halt einen schwachen, schlecht ausgebildeten Fuß, Beinmuskulatur habe und ich packe da eine Carbonplatte unten dran, jo, dann wundert es mich nicht, dass die schneller laufen. Natürlich muss ich es auch trainieren. Ich muss auch mit dem Schuh Training absolvieren. Aber das Krafttraining ist, würde ich sagen, für die sehr, sehr viele Läufer eine Geheimwaffe. Und nein, es führt nicht dazu, dass man dicke Beine und Oberschenkel und Waden kriegt, wenn man es geschickt macht. Es führt auch nicht dazu, dass man da irgendwie so eine Müdigkeit, würde ich nicht. Ich würde aber den Fokus weg vom Bauch- und Rückentraining primär, also die Zeit. Natürlich muss man mal Bauchtraining machen und ein Rückentraining, zweifelsfrei, aber vielleicht auch nicht, wie ich es auch in der Leichtathletik früher erlebt habe, vielleicht nicht in den Dimensionen. Ja. Ein Werfer, ne, ein Speerwerfer, der wird anders argumentieren. Der sagt natürlich brauche ich ein Rumpfkrafttraining. Da sage ich, jo, klar, das ist auch, macht auch bei dem Sinn. Ein Läufer braucht jetzt nicht die Riesen. Also da kann man sich Zeit schon mal holen. Und dann kann man durchaus auch mal überlegen, in ein strukturiertes, das ist für mich das Entscheidende, in ein strukturiertes Intervalltraining einzusteigen. Und für mich nach wie vor das Beste wirklich, wenn ich plane, nehmen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel, ich möchte die 10 Kilometer in unter 40 laufen, ne? Und ich schaffe vielleicht
so... Das ist schon schnell.
Das schon, ja, ich mache es jetzt, weil ich da die Zahlen im Kopf habe, da muss ich jetzt nicht rumrechnen.
Ja. Ja, ja.
Und ich könnte einmalig 40 Minuten laufen. Ne? Also ich schaffe 10 Kilometer in 40, dann schaffe ich ja rein rechnerisch und auch theoretisch schaffe ich 10-mal oder würde ich es schaffen, 10-mal einen Kilometer in 4 Minuten zu laufen. Rein rechnerisch geht das, weil ich eine Pausenzeit dazwischen habe. Und jetzt ist die Frage, wie viel kann ich da jetzt noch die Schraube zudrehen? Also wie viel kann ich mir jetzt noch Add-on geben, dass ich die Intervalle, und das ist das Entscheidende, auf einem hohen Niveau einigermaßen gleich schnell durchlaufen kann? Und dann kommt, wenn ich Sportstudierende frage, kommt ganz schnell so, ah, da musst du 3:30 laufen. So, ne? So, sag ich so, 3:30, jetzt überlegt er doch mal, 3:30 mal 10, wo kommt denn der Knabe raus? Das sind nie im Leben. Und die Zahl ist tatsächlich, die liegt so bei 2-3%. Na, also jetzt im Schnitt, wenn du einen 4er Schnitt laufen kannst, dann schaffst du 10 mal 1000 so in 3:54, 3:55. Mhm. Und das Kraut macht's dann auch nicht fett, ob ich 3:55 laufe oder 3:53. Das spielt erstmal keine Rolle. Ich bin schon mal 5 Sekunden schneller als meine übliche Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und jetzt geht die Trainingswissenschaft los. Jetzt kommen die einen sagen, ich mache eher kürzere Intervalle, dafür intensiver. Alles die Diskussion finde ich super. Für mich das Entscheidende ist aber, dass das Intervall als eine Kalibration immer wieder das gleiche Intervall kommt. Weil dadurch habe ich automatisch eine Leistungsdiagnostik, die mir zeigt, bin ich jetzt im Soll oder nicht. Also, für mich der Klassiker 6x1000 Meter. Ich gucke, dass ich die so in 3:54, 3:53 bei dem 40-Minuten-Beispiel bleibe, dass ich die laufen kann. Und wenn das safe läuft, dann kann ich mir überlegen, okay, entweder gehe ich auf 4x1000 und mache die da dafür vielleicht noch mal ein bisschen schneller oder ich gehe auf die Unterdistanzen 800 Meter, 400 Meter Läufe, mache die halt einen Tacken flotter. Aber irgendwann mal sollte ich wieder auf die Tausender zurückgehen, um zu sehen, kann ich dann unsere Kündchen rausholen? Kann ich dann unsere Kündchen rausholen? Und wenn man stagniert, wenn es nicht mehr weitergeht, macht es wahrscheinlich Sinn, erstmal kurz Break, Cut, in ein kondensiertes Zone 1 Training zurückzugehen. Ja. Sehr wahrscheinlich, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt mal eine Woche lang ich denke nicht über Intensität nach, sondern ich gucke, dass ich Kilometer fresse. Und dann wird man sehen, dann sind die Intervalle deutlich einfacher im Nachgang. gerade bei dem viermal die Woche Läufer, wird es ziemlich sicher funktionieren. Ich würde nicht dann auf ein zweites und ein drittes Intervall gehen, weil der Benefit wird eher über die Zone 1 kommen. Aber ein bis vielleicht, ich würde auf eine Einheit pro Woche vielleicht nur so eine Zone 2 Training. Ich finde das Zone 2 Training übrigens, gab eine riesen Zeit lang Bashing, also dieses total, Schwellentraining.
Ja. Da waren wir auch dran beteiligt.
Aber das hat einen Vorteil. Das Schwellentraining entspricht für manchen Läufern der Wettkampfgeschwindigkeit. Mhm. Und das hat durchaus auch so eine mentale Kalibration. Ne? Also ich lerne, diese Wettkampfgeschwindigkeit mit der umzugehen. Und wenn ich dann im Wettkampf bin, in meinem Zehner, den ich da laufen möchte, dann kann ich mich dann schnell kalibrieren. Oh, packe ich diese Geschwindigkeit oder packe ich die nicht? Also das Zone-2-Training, vielleicht ist metabolisch nicht so super spannend, aber von dieser Kalibrationsebene her eine ganz, ganz interessante. Und ich würde vielleicht sogar diese halbe Stunde, die man dann zur Verfügung hat, vielleicht auch mal in Zone 2 laufen. Wobei ich dem Krafttraining gegenüber, da sehe ich den größten Effekt.
Also das ist schon mal erst ein sehr, sehr, sehr spannender Ansatz, der sich aber ja tatsächlich auch in Äußerungen, in Interviews bei Top-Läufern, ja, also bei Kipchoge war das nach dem Weltrekord, es wird nicht so rausgestellt, man sieht den auch ja nie in irgendwelchen Werbevideos oder in Postings von seinem Training, sieht man ihn nie Krafttraining machen, sondern man sieht den immer laufen. Das ist ja,
ja so, aber der macht sehr viel Krafttraining. Ne?
Ja, der macht sehr viel Krafttraining, genau. Ja.
Der macht ein bisschen ein anderes tatsächlich, okay. Eher Kraftausdauer, also viele Wiederholungen. Okay, also wir wissen aus dem Krafttraining, wir können auch Kraftzuwächse über viele Wiederholungen generieren. Auch das ist okay. Wichtig ist halt, dass er es regelmäßig macht. So, wenn man die alten Trainingslehrebücher anguckt, dann war Krafttraining sehr häufig immer so in der Vorbereitungsphase noch so ein Thema. Ja. Und dann spätestens mit dem ersten Trainingslager wird es runtergeschluckt. Und das hat sich definitiv gewandelt. Also, dass das Krafttraining wirklich
ganzjährig
komplett
oder?
Durch die Saison durchgezogen wird und auch idealer, also für mein Dafürhalten, muss das auch gerade in der Kinderleichtathletik, je früher, desto besser. Das ist einfach eine Regelmäßigkeit und dass jedem klar ist, okay, wie zu einer Trainingseinheit das Warm-up gehört, vielleicht das Cooldown, gehört auch ein regelmäßiges Krafttraining dazu, weil uns das letzten Endes gesund erhält. Das federt die Kräfte ab, es gibt uns die Ökonomie, ja, und da vermute ich habe jetzt keine Zahlen, aber gerade in den breiten Sportbereich, da ist viel, viel auszuholen. Ich weiß, es macht nicht immer so Spaß, man möchte an der frischen Luft sein und so weiter. Es gibt natürlich auch mittlerweile, ich war vor kurzem mal wieder in Köln, da sprießen ja die Outdoor-Kraftgeräte, die sprießen ja überall. Ja, dann beteiligt man sich halt da oder trainiert dann damit. Ich persönlich würde mich einer Gruppe anschließen, weil Krafttraining auch viel mit Bewegungsqualität zu tun hat. Also das autodidaktisch hinzukriegen ist nicht so einfach. Da würde ich mir einen Coach einfach nehmen, der mir die Bewegungsabläufe zeigt, mir da Tipps gibt. Ja.
Also ich habe im normalen Fitnessstudio schon oft Probleme. Ja, gut, ich habe natürlich erstmal
dass die Gewichte ausgehen für dich, Ralf, oder?
Ja, genau, das sind mir die Gewichte aus. Nee, beim Zugucken.
Ach so.
Also ich bin dann immer geneigt, dass ich finde es
so,
übergriffig. Ja, letztlich ist es übergriffig, ja. Aber gut, ich habe eine Sporthochschulausbildung, ich habe eine Trainerausbildung als Leichtathlet. Ich habe das ja mal erzählt, ich war bei einer Ausbildung mit Rolf Milser, also einem Gewichtheber. Ja, das ist halt fantastisch, wie großartig die Krafttraining halt auch lehren, ja, und verstehbar machen und dann eben eine hohe Effizienz erzielen. Wenn ich in einem normalen Studio bin, Da sehe ich halt sehr viel auch von den Trainern halt angeleitet, wo ich denke, okay Leute, ihr werdet heute Abend Schmerzen haben und zwar schlimme Schmerzen und das wird nicht dazu führen, dass euch anschließend vom Kraftniveau her besser gehen wird. Ja. Weil das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Qualitativ gutes Angebot für ein Krafttraining als Basis für Ausdauersport überhaupt zu finden.
Absolut. Wobei ich, wenn ich so auf Social Media mir so den einen oder anderen da anschaue, ich schon sagen muss, dass gerade in der Triathlon-Szene sich da sehr, sehr viel getan hat und da auch viel Wissen drin steckt. Ich sage, das ist nur mein Bauchgefühl, wenn ich den Läufer so als den Nimbus des Ausdauerläufers, weiß ich nicht, ob der so einen Zugang zum Krafttraining hat, wie beispielsweise der Triathlet, weil der durch das Radfahren natürlich schon auch über Kraft nachdenken muss und es eine Disziplin gibt, die eher Schwimmen natürlich auch, klar. Und im Schwimmen macht man das Krafttraining eher schon auch aus präventiver Sicht. Weil sonst gibt es Schulterproblemchen oder Knieproblemchen. Also da steckt schon viel Wissen drin. Und ich glaube, aus der Szene kann man viel lernen. Da kann der reine Läufer relativ viel lernen, würde ich schon sagen. Ich selber hätte auch den Zugang eher dazu, dass man sagt, okay, man geht von dem apparativen Training weg und geht halt tatsächlich Richtung Langhantel oder Kurzhantel. Mhm. Also Langhantel wäre mir lieber. Weil das hat noch andere Effekte, aber spielt vielleicht für die Thematik jetzt nicht so die Rolle. Ich glaube, die Message ist klar, dass man wirklich für das Beinkrafttraining, insbesondere das Beinkrafttraining, vielleicht doch mehr Gedanken investieren sollte, als jetzt über den super, super tollen Laufschuh, der sicherlich auch Sinn macht. Aber die 3-4%, die Meta-Analysen zeigen sogar höhere Daten in der Laufökonomie, kriege ich halt durch ein, insbesondere durch ein Krafttraining. Und das ist so, ja.
Also da würde ich jetzt ja sagen, also beides machen. Ne?
Ja, natürlich, natürlich, klar.
Also, aber ja, genau. Also was total interessant mit dem Krafttraining, und ich glaube, dass das vielleicht auch haben wir schon auch in den letzten Jahren deutlich mehr gemacht als das klassische, Sie haben es gesagt, Leichtathletik, wie man das so lernt, bisschen Zirkeltraining, bisschen Stabi und sowas. Das hat sich natürlich bei mir in den letzten Jahren schon weiterentwickelt. Ich glaube, man hätte da noch einen größeren Fokus auf dieses Maximalkraft-Thema legen können, gerade auch in Verbindung jetzt mit den jüngsten Schuhentwicklungen der letzten Jahre, was Carbon-Schuhe anbelangt. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt abheben, den ich spannend fand, weil wir es vorher nochmal oder Sie viel erzählt haben zum Thema Zone 2 und generell und Gewichtung im Wochenplan oder auch im Gesamtumfeld. Ich habe die letzten Jahre meiner Karriere nochmal einen Trainerwechsel vollzogen und da wurde nochmal deutlich, einfach Training anders, wie soll ich sagen, gewichtet. Für mich, wie ich es davor kannte in Regensburg, war ganz lange bei Kurt Ring, auch sicherlich in Deutschland einer der erfolgreichen Trainer, lange Historie, viele Leute auch zu Olympischen Spielen etc. gebracht. Aber was interessant war dann der Wechsel zu Renato Canova, der natürlich auch, ja, Trainerlegende ist, ganz viele Afrikaner trainiert hat, Sondre Moen als Norweger zu Europarekord und so weiter. Und der war der Meinung, als wir dann gesagt haben, okay, ging es dann damals noch zu versuchen, nach Tokio zu kommen, über einen Marathon, hat gesagt, also das, was wir machen im Training, das war für mich zur damaligen Zeit sehr anders, weil wir hatten eine sehr viel kleinere Range an, wie soll ich sagen, Intensität. In Regensburg war es so, dass wir auch zu einem Zeitpunkt X vor einem Marathon durchaus auch mal richtig schnelle Einheiten noch gemacht haben, die weit weg waren von dem Marathon-Tempo. Bei Renato war es so, der hat eigentlich gesagt, nee, pass auf, wir brauchen jetzt keine 400er machen in, was weiß ich, 64, 62 oder irgendwas, nur damit du denkst, egomäßig, das ist jetzt geil oder so. Er war der Meinung, das bringt ihm jetzt nicht so viel. Dein Ziel ist, einen Marathon zu laufen. Wir definieren mal bei dir 2:10, was bei mir da auch lange noch ein Ziel war. Das ist 3:05 auf dem Kilometer. Und die Trainingsinhalte, die ich dir gebe, die werden irgendwo 95-105% von unserer Zielzeit stattfinden, sozusagen. Und was er aber gemacht hat, dadurch, dass wir dann quasi eigentlich Intensität ein bisschen zurückgenommen haben, das klingt jetzt erstmal krass für vielleicht viele, die jetzt zuhören, 3:05, aber letzten Endes für uns war es halt, das ist jetzt kein super crazy Tempo, logischerweise muss man das ja 42 Mal im besten Falle hintereinander laufen können. Er hat die Umfänge in diesen Bereichen drastisch erhöht. Und er hat das Training, die Zone, also wirklich Zone 1, Oder nicht, ja, es ist alles am Ende ist es Zone 1, aber er hat trotzdem einen großen Wert darauf gelegt, dass die Zwischentage ruhig gelaufen werden. Weil am Ende ist das so mit einem gewissen Fitnessgrad und wenn man irgendwie 20 Jahre Hochleistungssport gemacht hat, dann ist es ja so, weil brauche ich Ihnen nicht erzählen, aber eine 3,45, das joggt man auch im Zweifelsfall. Oder eine 3,30 ist jetzt dann schon ein bisschen flotter und so, klar, dass, weil man kann das auch an einem Zwischentag machen. Aber er hat gesagt, Philipp, du bist 32 oder als zu dem Zeitpunkt, als ich zu ihm kam, wir brauchen keine Dauerläufe in 3,30, das macht nichts mehr bei dir. Das ist nice to have so, aber Fokus war eigentlich Zwischentage, Kilometer auf jeden Fall. Wir haben natürlich im Marathon-Training 200 plus trainiert, klar, muss man wahrscheinlich auch oft machen. Das heißt, Zwischentage waren roundabout 30 Kilometer, wie auch immer gewichtet, 20, 10, 15, 15, whatever. Vierer Schnitt meistens plus minus. Was sehr ruhig war. Da hatte ich eine Herzfrequenz im Schnitt vielleicht von 130, 135, je nachdem, ob es so eine Höhe war oder nicht. Aber die Workout-Tage, und die waren ihm wichtig, Wochentage waren ihm komplett egal. Er hat ja nur mit Profis gearbeitet. Jeder dritte Tag war eigentlich ein in wie auch immer gearteter Workout-Tag. Entweder marathon-spezifischer Longrun, Intervalle und Intervalle auf der Bahn auch 20 Kilometer teilweise und sowas. Also 5x2000 und dann vielleicht noch, was weiß ich, 15x600 oder so. Und interessanter Effekt war, Sommer 2021, ich war 5 Wochen mit ihm in Sestriere in der Höhe, das ist so auf 2000 Meter, er wohnt bei Turin und das war der erste große Block Richtung Berlin-Marathon-Vorbereitung. Und in dieser Phase haben wir wirklich, ich glaube, es war knapp über 1000 Kilometer in den 5 Wochen durchziehen können, das war gut, Wetter war super und wir haben auch intensive Einheiten gemacht, die aber ganz selten schneller waren als Dreier-Schnitt, sage ich jetzt mal. Muss natürlich sagen, klar, Dreierschnitt auf 2000 ist auch nochmal was anderes, als wenn man es jetzt im Flachland macht, so vom Reiz. Aber interessanter Effekt war, und das wollte ich jetzt wissen, wie Sie das auch einschätzen, ich habe das, also diese veränderte, das war dann das zweite Jahr, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, solches Training hat für mich trotzdem auch sich sehr stark auf Unterdistanzen bemerkbar gemacht. Wir sind unmittelbar danach für ein kleines Testrennen aus Sestriere nach Hause, Regensburg, dann Regensburg, Berlin, da waren Straßenzehner, die Adidas Runner City Night ist immer letztes Juli-Wochenende, waren, wie halt Ende Juli ist, war schon warm, war abends und ich glaube, ich habe mich selten so gut gefühlt bei einem Zehner, jetzt nach meiner Bahnkarriere, sagen wir mal, und bin da irgendwie 28, 49 gelaufen, 6 Kilometer von vorne, also wo dann schon klar war, ich werde das Rennen gewinnen und dachte mir, wow, das ist jetzt ja schon eher, was ist das, 2,52 oder sowas. Das ist ja schon, hat mit meinem Marathon-Tempo gar nichts mehr zu tun. Und dieses Tempo habe ich in 5 Wochen in der Höhe niemals berührt. Und ich habe trotzdem gesagt, ey, ich habe eine Range auch unten trotzdem und eine Stärke, so hat sich's eigentlich angefühlt. Klar, man läuft in den Bergen auch sicherlich ein bisschen mehr Höhenmeter und so. Wie würden Sie das einschätzen auf Basis der Erkenntnisse, die Sie jetzt auch haben oder den Zugang, den Sie dazu haben?
Ja, genau. Also alle Phänomene kann ich nicht beantworten, aber es gibt ein paar jetzt Hinweise, gerade aus dem Bericht, würde ich schon sagen. Also selbst ein richtig guter Läufer braucht nach einer ordentlichen Intervalleinheit, der braucht schon seine, je nachdem, 1 bis 2 Tage, bis er das verdaut hat. Ne? Mhm. Also Muskelprotein muss umgebaut, aufgebaut werden, die Speicher müssen voll werden, man muss sich auch mental davon auch nochmal ein bisschen distanzieren, das Nervensystem muss sich rekalibrieren, also das braucht schon seine Zeit. Ich sag zu solchen Einheiten, das sind die Key Elements, das sind die, die letzten Endes, wenn man den Motor quasi so ein bisschen vergrößert, ne, oder ausbaut, das sind die Einheiten. Und die Einheiten dazwischen, und das Interessante, und das scheinen zum Beispiel auch die Norweger, glaube ich, eher zu machen. Und wird auch immer mal wieder berichtet, dass die Zwischen-Key-Element-Einheiten, wenn man die so bezeichnen möchte, die sind sehr niedrig intensiv. Und die führen auch bei einem guten Läufer dazu, dass der sich in der Trainingseinheit auch regeneriert, oder andersrum formuliert, ja nicht zusätzlich den Körper so belastet, als dass das nochmal eine Einheit wäre, von der ich mich entlasten muss, oder regenerieren muss. Das heißt, wenn man dann auch noch clever in den Einheiten dann auch noch trinkt und vielleicht den einen oder anderen Gel zu sich nimmt, dann hat man auch keine wirklichen Verluste da dazwischen. Und das erkennen wir schon, dass gerade diese langen Einheiten, die werden eher, ich sag's jetzt mal hart formuliert, die werden lummeliger, die werden langsamer. Und das kann ich auch nur empfehlen, die langen Einheiten fast eher ein Daddeltempo zu machen. Einfach deswegen, ich habe keine wirkliche noch zusätzliche Belastung da dazu. Das ist das eine, also das vermute ich, würde ich jetzt völlig unterstreichen, würde ich, wenn mich jetzt jemand fragt, würde ich das genauso machen. Mhm. Wo ich vorsichtig wäre, auch wenn ich sehr, sehr viel im Bereich High Intensity, also wirklich im hohen Intensitätsbereich geforscht habe, Sportler oder gerade Läufer, gerade im Höhentraining, die berichten manchmal, die haben so einen saloppen Satz, die sagen, boah, heute habe ich mich weggeflext.
Ganz gefährlich, also ich bin gespannt, was sie sagen.
Das ist ein Begriff, der ist ja biochemisch, psychologisch hochspannend. Was heißt das denn eigentlich? Ich weiß ich nicht. Ja, was ich aber weiß, ist, wenn ein Sportler am nächsten Tag, boah, ich habe mich gestern weggeflext, dann weiß ich, der ist tatsächlich in einem Krisenmodus. Krisenmodus dahingehend, ob der in dem Trainingslager nochmal im Prinzip zurückkommt und sich, also ob man den dann nochmal so hoch belasten kann, weiß ich nicht. Aber es scheint ja so zu sein, dass in dem Training offensichtlich dieses Wegflexen durch, sagen wir mal, eher niedrigere Intensitäten im Intervalltraining vermieden wurde.
Ja.
Und gerade beim Marathon muss ich ja nicht flexen. Ich muss ja nicht in den in den sehr, sehr hohen maximalen Sauerstoffaufnahmebereich. Ich muss ja eher in die Ökonomisierung kommen. Und in die Ökonomisierung komme ich dann, wenn ich halt mehr Kilometer in etwa der Race Pace, also der Laufgeschwindigkeit, dann nachher trainiere. Also da sind zwei Faktoren dazugekommen. Mhm. Also ich sag jetzt mal, nicht konservativ, ein cleveres Training dahingehend, dass ich dieses Wegflexen und gerade die Höhe ist kritisch. Ja. Da fangen dann die Sportler noch an, so doofe Sachen zu machen. Ah, ich habe noch ein Kilo zu viel auf der Rippe, möchte jetzt trocken werden, weißt du?
Ja.
Dann fangen sie noch mit Diäten nur so an und streichen das ein oder andere und dann sehen sie den Hungerhaken auf der anderen Seite, oh, der macht das und dann kommt man in so einen Strudel rein. Gepaart mit einer hohen Intensität. Gott sei Dank war das Wetter offensichtlich gut. Wenn das Wetter dann noch schlecht wird, dann ist das ja auch nochmal so eine Sache. Also ist es dann mental erstmal ein Problem. Und na, also da kamen dann offensichtlich mehrere Sachen zusammen. Und mein Eindruck ist schon, diese super hohen Intensitäten, die kann man mal machen, sind aber für manche Sportarten, insbesondere für den Marathonlauf, nicht zwingend notwendig, würde ich sagen. Wenn ich jetzt Eisschnellläufer bin, ne, so 1000 Meter, der muss schon auch mal Vollgas geben. Das muss jetzt ein Marathoni nicht unbedingt.
Richtig.
Dann, weil wir ja immer wieder Norweger sehr stark halt auch zitieren, natürlich auch in populärer Literatur, aber natürlich auch in der wissenschaftlichen Betrachtung, sehr intensiv geschaut wird, was machen die da eigentlich? Das reicht ja von
Hype-Thema,
grenzenloser Bewunderung bis zu grenzenloser Skepsis. Ja, da ist ja die Bandbreite komplett ausgefüllt. Ja, was auf jeden Fall ja von denen halt auch erzählt und vermittelt wurde, waren diese Double Threshold Days. Ja, ich erinnere mich, Philipp, du hast es auch gemacht. Ja,
Renato hat das auch ab und an gemacht. Ja, bei ihm hieß
es Special Block. Du hattest viel Ehrfurcht schon, wenn du die Trainingsplan gesehen hast davor. Ja,
ja, wir haben da wirklich, das kam bei mir. Ich muss gestehen, ich bin nicht so drin, wie oft oder häufig Norweger das üblicherweise praktizieren. Ich glaube, die Ingebrigtsen waren ja so ein bisschen auch die Wegbereiter, dass es sehr populär wurde. Plötzlich, ja, heutzutage, wie es wahrscheinlich in den jüngeren Generationen in der Leichtathletik in Deutschland oder in vor allem im Laufbereich ja auch viele, die das, glaube ich, versuchen zu imitieren. Ob das dann immer alles sinnvoll ist und richtig ist, kann man drüber streiten. Bin ich gespannt gleich auf Ihre Einschätzung. Vielleicht nur ganz kurz anschließend, Renato Canova hat das auch gemacht.
Mich würde ganz kurz interessieren, wie sah das im Speziellen aus? Einfach mal so ein Beispiel.
Das war immer der gleiche Ablauf. Also zumindest, es ging immer los, ganz kurzes Warm-up. Haben wir sowohl in Kenia gemacht, als auch im Flachland. Ganz kurzes Warm-up, 2-3 Kilometer einjoggen, Schuhe wechseln, meistens ja dann logischerweise heutzutage mit Carbon-Schuhen. Dann immer 10 Kilometer als Vorbelastung. 3:20 Tempo, sollte auch wirklich 3:20 sein und idealerweise on point. Dann 5 Minuten Pause. Vormittag war dann als Add-on immer ein schnellerer Tempo-Dauerlauf. Der reichte von
manchmal nur 8 Kilometer, je nach Tempo, über, ich habe hier zu Hause in Regensburg auch schon progressive 15 Kilometer draufgesetzt, wo wir angefangen 305, 30, 255 für die jeweiligen 5er-Abschnitte. Dann natürlich Maximierung der Regeneration dazwischen, meistens eine Einheit sehr früh, die andere am Abend, dazwischen viel essen und schlafen, trinken und so weiter. Nachmittag genau das gleiche oder Abend 2 Kilometer einlaufen, 3 Kilometer, 10 Kilometer, 3,20. Und dann die zweite Session war immer ein bisschen abhängig davon, was, wie weit wir noch weg sind von einem großen Wettkampf oder was der Fokus war. Ich habe hier zu Hause, habe auf YouTube die beiden Videos hier online, wo wir das damals gefilmt haben im Sommer 2021, da waren es damals noch 10x600 in einem verhältnismäßig für ihn hohen Tempo. Also nicht hoch, aber es war 2,45er Pace. Ich glaube 1,39 ist 1,39. 66, 1,39, genau, 1,39 auf 600. Das ist ja ein bisschen außerhalb seiner üblichen Range, wie gesagt, wenn man von 305 plus minus rechnen, haben aber in Kenia auch schon gemacht, statt dieser Einheit 10x1 Kilometer, also 10x1000 in vielleicht dann 2,55er Tempo, auch eher am unteren Ende sozusagen, gab es alles schon, manchmal 5x2000, aber es kam auch ein Gesamtvolumen dadurch zustande, von eben roundabout 40 bis 50 Kilometer auf den Tag. Also sowohl umfangstechnisch ein großer Tag, auch für Marathonläufer, das ist jetzt nicht so üblich, dass ich häufig über 40 Kilometer Umfang habe und ein ganz großer Anteil davon in einem ja Minimum Zone 2, wenn nicht vielleicht sogar dann Zone 3 Bereich wahrscheinlich.
Wie viel Zeit war zwischen der ersten und zweiten?
In der Regel würde ich sagen, Workout Ende am Vormittag, gut, Kenia ist ja sowieso nochmal früher. Ja, 8:30, 9:00 und nächste Einheit versucht so spät wie möglich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sonnenuntergang, ich sag mal 5, 6 Beginn.
Okay. Ja, also Double Threshold ist auch so ein Buzzword momentan. Ja. Wenn man in die ganz alte klassische zum Beispiel Kanu-Trainingswissenschaft schaut, dann haben die das schon vor 30, 40 Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues jetzt in dem Sinn. Was macht, also welchen Effekt hat das? Ich wäre jetzt erstmal vorsichtig, diejenigen, die zuhören, zu überlegen, ob das jetzt für einen selber was ist. Ne?
Unbedingt, unbedingt.
Das muss man, das ist jetzt nicht die super Geheimwaffe für den viermal die Woche Läufer, fünfmal. Ja. Definitiv nicht, sondern eher für denjenigen, der irgendwann mal an die Grenze kommt, zu sagen, okay, was kann ich jetzt noch quasi an Intensität obendrauf packen, was mich aber nicht in diesen ich bin jetzt weggeflext Modus bringt. So, und da ist natürlich erstmal eine sehr umfangreiche Einheit wie 40 Kilometer erstmal zu teilen, erstmal clever, weil ich kann die Flüssigkeit wieder auffüllen, ich kann mich ernähren, ich kann mich erholen, ich kann physiotherapeutisch das ein oder andere Bewegchen nochmal durchgehen. Es ist auch psychologisch, mental viel besser verdaubarer. Also erstmal die Trennung dieser Umfänge ist in dem Fall, wenn ich schon im Grenzbereich meines eh schon Umfangs bin, erstmal clever. Das mal vielleicht vorweg gesagt. Dann über die Intensitäten, unter uns, das werden wir nie rausgefiltert bekommen, ob die eine Intensität besser ist als die andere. Ja. Das ist, das hängt auch vom Typen ab. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist zu sagen, die Ingebrigtsens machen so, jetzt probiere ich das auch mal. Das geht garantiert in die Hose. Das ist einfach so. Was Norwegen, glaube ich, zwei Effekte hat, die wir von unserer Mentalität her nicht so gewohnt sind. Sie haben einen Hang aktuell dazu, viele Informationen zu sammeln. Ne? Also die machen viel mit Technologie, gucken, welche technischen Gimmicks geben mir primär erstmal Informationen, um zu entscheiden, mache ich jetzt eine Trainingseinheit länger, kürzer, schneller oder anders oder lasse ich es letzten Endes. Und das ist schon mal, sage ich mal, anders als bei uns, würde ich so im Weiten, so wenn ich das so auch so im Top-Bereich mir das anschaue, das ist das eine. Und dann das andere ist zumindest mein Eindruck, dass sie diese Zwischeneinheiten doch sehr, sehr bewusst sehr niedrig intensiv belassen. Wenn man da den Van der Poel sich anhört, was der gemacht hat, das war ja letzten Endes ein Kilometer fressen. Eisschnelllauf Van der Poel, genau. Ja,
Doppel-Olympiasieger, 5.000 und 10.000 gewonnen. Die Studie haben wir hier schon mal genauer uns angeschaut, weil das ja in der Dokumentation dessen, was er gemacht hat, äußerst detailliert war.
Ja.
Und sehr aufschlussreich. Da haben sicher sehr viele Ausdauertrainer, Sportlerinnen und Sportler sehr, sehr interessiert reingeschaut. Und
aber auch da, Vorsicht, das ist Eisschnelllaufen mit viel, viel Radfahren. Das kann ich nicht aufs Laufen übertragen. Das funktioniert nicht. Das ist chancenlos. Aber nochmal zu diesem Double Threshold. Das ist zumindest eine Art der Intensivierung eines Trainings gepaart mit einem, sagen wir mal, man beachtet gleichzeitig die Möglichkeit, dass man das Training auch verdauen kann. Also man haut jetzt nicht mit so einem riesen Vorschlaghammer einmal drauf, sondern so mit kleineren Stößchen. Ne? Und über die Zeit hinweg geben natürlich viele kleine Stöße, geben natürlich auch ein Loch. Nur man kann es besser verdauen und man hat Exit-Strategien. Man hat ja schon mal am Vormittag eine gute Trainingseinheit und wenn man merkt, man ist platt, ne? Dann kann ich immer noch das Training am Nachmittag modifizieren. Wenn ich aber, das muss man ja auch mental, wenn ich dann vor mir hätte, oh, die nächste Einheit ist 30, 35 Kilometer lang und nach der Hälfte merke ich, oh, das geht nicht gut, das macht ja mental mit einem was. Und wenn ich viele solcher schlecht konzipierten Trainingseinheiten habe, dann bin ich irgendwann mal platt und mürbe und müde und komme in einen anderen Strudel rein, den ich ja an der Stelle gar nicht haben möchte. Also nochmal zu Norwegen. Also die haben eine Technikaffinität. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Manchmal ist es auch vielleicht too much. Sie machen die Trainingseinheiten, die nicht für Maximierung sind, die machen sie sehr niedrig intensiv und dadurch haben sie schon relativ viel Erholungszeit dazwischen. Und dann darf man in Norwegen halt eins nicht verkennen, in dem Land ist halt einfach Ausdauersport. Ist wie bei uns Fußball so in ungefähr. Ne? Das ist, du bist da jemand, du bist in der Community, die leben Ausdauer auch in ihrem Alltag. Das ist eine andere Grundmentalität. Und ich weiß nicht, ob wir die auf unser grunddeutsche Trainingsphilosophien immer so ohne weiteres anpassen können. Was aber der Fall ist, und das finde ich gut, ein Trainerwechsel ist häufig nicht immer schlecht, weil wenn ich eins in der Biologie weiß, ist Variation ein ganz, ganz starker Hebel. Also immer wenn was variiert, ist das meistens nicht schlecht. Oder wenn was, wir würden heute sagen, divers ist, ne? Ja. Ist es primär erstmal nicht schlecht, weil es wiederum andere Strukturen vielleicht ansteuert, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen oder noch gar nicht so richtig vielleicht auch zu nutzen wissen.
Wir arbeiten jetzt in einem internationalen Umfeld mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Ländern zusammen. So einen Mentalitätsunterschied, den ich zumindest glaube zu beobachten, was jetzt deutschen Leistungssport angeht und sicher auch deutsche Leichtathletik und deutschen Laufsport angeht, es wird sich nicht intensiv ausgetauscht. Ja, vielleicht ist ein kleiner Paradigmenwechsel, auf dem Weg, aber es ist maximal auf dem Weg, sicher noch nicht wie in Norwegen, wo es halt einfach strukturell anders angelegt ist. Es gibt ein Symposium der besten Trainer, der besten Sportarten, die sich permanent unter der Ägide des Nationalen Olympischen Komitees austauschen, also auch qualitativ austauschen. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass man gerne das, was man glaubt zu wissen, für sich behält.
Ja, das ist definitiv so. Also ich habe ja eine lange Zeit in Schweden, in Östersund, in einem Forschungszentrum verbracht. Da sind 80% aller Skilangläufer der skandinavischen Skilangläufer sind im Prinzip in Östersund, weil da sind gute Bedingungen, man hat tolles Umfeld und da haben sich auch Trainingsgruppen so ein Stück weit etabliert. Und was mir aufgefallen ist, ist in dem Moment, wenn eine neue Publikation rauskam, dann wurde die sofort diskutiert. können wir was ändern, können wir was machen, wie können wir das Wissen nutzen. Und selbst wenn die Studie vielleicht ein Stück weit underpowered war, also im Sinne von, na, die Aussagekraft jetzt so richtig, ne? Man hat immer Elemente daraus übernommen und versucht, in den Trainingsprozess einfließen zu lassen. Und gefühlt ist das nicht der Spirit, den ich manchmal in Deutsch, oder den vermisse ich manchmal. Das liegt vielleicht daran, dass manche Trainer jetzt vielleicht auch nicht dem Englisch mächtig sind, also dass sie den internationalen Publikationen auch folgen können, dass sie auch die wesentlichen Informationen nicht extrahieren können. Ne? Wir versuchen jetzt im deutschen System mit Wissenschaftskoordinatoren dem so ein bisschen Herr zu werden, also dass wir da eine Schnittstelle haben. Aber der Trainer muss ja schlussendlich das dann übernehmen und anwenden und auch eine gewisse Offenheit haben. Und die vermisse ich tatsächlich manchmal. Auch wir sind auch sehr laktatverliebt als Steuer, als Steuerungsparameter. Ich finde den auch okay und gut. Ich komme da damit klar, aber vielleicht gibt's auch mal andere Angehensweisen ein Stück weit und auch mit neuen Technologien. Wir sind manchmal sehr, sehr stark. Ist das reliabel? Ist das valide? Aber selbst ein Gerät, was jetzt nicht hundertprozentig reliabel ist, aber doch uns die nötige Sicherheit irgendwie gibt, da steckt ja auch Information so ein Stück weit drin. Und wenn ich Deutschland charakterisieren will, dann muss ich sagen, es ist sehr häufig die dritte Nachkommastelle. Ja. Und manchmal wird's auch einfach vielleicht eine Dezimale oder zwei weniger würden es vielleicht dann auch tun. Das ist auch ein bisschen, ja, empfinde ich auch manchmal so. Jetzt kommt eine jüngere Generation, also alle unsere Studierenden, würde ich sagen, an vielen universitären Standorten müssen englische Veröffentlichungen lesen, lernen, Informationen zu extrahieren, sind leider, muss man dazu sagen, manchmal sehr praxisfern. Das ist tatsächlich so. Die Praxis schrumpft und schrumpft und schrumpft in Deutschland. Wir haben gerade in universitären Ausbildungen einen sehr starken Gesundheitsfokus. Das liegt halt daran, dass das sind mehr Forschungsgelder. Aber gerade die leistungssportlichen Standorte werden immer weniger. Und dadurch, glaube ich, sind solche Formate wie Podcasts jetzt wie hier enorm wichtig, weil sie auch helfen, gerade vielleicht auch mal Prozesse anzustoßen, die wir vielleicht im organisierten Sport mit so großen Tankern wie DOSB, mit Verbänden vielleicht nicht unbedingt hinbekommen.
Dann lassen Sie uns doch noch kurz auf das Thema, was wir vorher in unserem Vorlauf kurz angesprochen haben, kommen, weil das ja auch eines Ihrer Schwerpunkte ist. Wir sind jetzt in der kalten Jahreszeit. Muss ich in der kalten Jahreszeit mein Training anpassen? Und wie muss ich das anpassen, dass ich weiterhin vernünftig trainieren kann, wenn es anfängt draußen zu regnen, wenn es in Richtung Minustemperaturen geht? Bis wohin macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn mehr? Wie verhalte ich mich?
Ja, also jein. Es hängt ein bisschen vom Typen ab. Also es scheint ja auch Läufer zu geben, die können ganz stumpf auch beim tiefsten Hagel und Schneeschauer und Regenschauer laufen. Und da passiert irgendwie mit dem Immunsystem relativ wenig. Es ist aber so, die Ausdauersportler haben, dadurch, dass sie viel Luft hin und her ventilieren, das liegt so in etwa bei einer Badewanne, 1,5 Badewannen pro Minute, die an Luft hin und her ventiliert werden. Wow. Da kann man sich vorstellen, da ist gerade insbesondere so der obere Atemwegstrakt, der ist da richtig am Kochen. Ne? Also da geht schon kalte Luft rein, wärmere raus, ne, hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn, das trocknet aus. Und das Austrocknen führt dann letzten Endes dazu, das ist immer super für Bakterien und Viren, sich einzunisten, weil da komme ich dann halt schneller an das Gewebe ran und kann da schön wüten und brüten. Also gerade in der kalten Jahreszeit Rehydrierung, also trinken, 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 dass man halt, dass die Schleimhäute einfach befeuchtet sind, Nummer eins. Nummer zwei, wenn es irgendwie geht, auch in den Räumen für eine gewisse Feuchte zu sorgen. Also nicht die üblichen unter 30% Luftfeuchtigkeit, sondern halt schon so 50 plus zu haben. Ganz entscheidend nach langen Einheiten, klar, schnell Klamotten wechseln, sich trocken anziehen. Und jetzt kommt's wahrscheinlich so die 4 Stunden nach einer Einheit, 4 bis 6 Stunden große Menschenansammlungen vermeiden. Also wenn es irgendwie geht, nicht im Hörsaal dann von dem Professor die Vorlesung sich anzuhören, sondern wenn man hingeht, tatsächlich, ich bleibe dabei, ich habe das vor 10 Jahren den Sportlern schon gesagt, 15, wenn sie in Flexstaff im Trainingslager sind, super trainiert haben, in Flieger einsteigen, zieht die Maske an. Ganz stumpf einfach die Maske anziehen. Gerade in dieser vulnerablen Phase danach, weil man minimiert einfach ein bisschen, dass man sich halt mit irgendwas ansteckt. Gut Hände waschen, wenn man es kann, irgendwie die Bahn vermeiden. Also diese Klassiker halt. Klamottenmäßig wundere ich mich manchmal über die Läufer.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie sagen, weil Sie kennen das Intro noch nicht, aber da hatten Ralf und ich zuvor auch eine interessante Diskussion. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie sagen.
Also ich wundere mich, warum die Tights getragen werden.
Oh, nein!
Jawohl, Dankeschön!
Also das ist thermoregulatorisch dumm an und für sich, weil ich einen sofortigen Wärmeaustausch habe. Ne? Also ich habe die Haut.
Entschuldigung, dass wir jetzt gerade hier so ein bisschen, eskalieren, weil es war exakt unser Thema. ich laufe relativ lange, also so alles, was sich über Null bewegt, sowieso in kurzen Hosen. Aber sagen wir mal, der klassische Läufer ja auch aus der Leichtathletik heraus läuft ja auch gerne mit einer Tight, weil man so das Gefühl hat, man hat doch irgendwie was an und so eine kleine Wärmeschicht entsteht da vielleicht. Ich würde sagen, ist das wirklich so, ist das messbar? Ich würde sagen, wäre ich jetzt gespannt, ob das messbar wäre oder nicht. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Wobei, aber helfen Sie uns da sicher mit einer fachlichen Expertise, kalte Temperaturen ja schon die Muskelarbeit beeinflussen, sagen wir es mal erst positiv, beeinflussen.
Ja, also haben ja auch viele Untersuchungen gemacht. Also wenn ich laufe und ich möchte mich wohlfühlen, dann klar, also wer sich in der Tight wohlfühlt, soll die Tight tragen. Wer in der kurzen Hose läuft, soll die kurze Hose. Ich würde immer die Schlabberbuchs tragen, also irgendwas, was irgendwie lose ist. Ne? Eine lange, lose Hose, einfach deswegen, weil die am besten isoliert. Das zeigen die Thermodaten alle durch die Bank durch. Jetzt ist es so, das Kälteempfinden, was wir haben und das, was der Muskel innen drin sagt und fühlt, ist nicht immer gleich. Ich bringe ein Beispiel. Wir haben viele Untersuchungen mit Wärmesalben gemacht. Das machen ja, da duftet es ja immer bei den Laufschwarzlauf.
Oh ja. Ja.
Duftet es immer. Das ist dem Muskel so wurscht egal, was
das man Placebo, oder?
Ist völlig egal. Es kommt im Muskel nicht an. Also auch wenn du die härtesten Wärmesalben nimmst, das interessiert den Muskel überhaupt nicht. Dahingehend, dass es gar keine Leistungsförderung gibt. Wenn ich jetzt, die Untersuchung haben wir nie richtig gemacht, aber würde ich vermuten, wenn ich jetzt sehr lange, ne, so meinen Longjog mache und der Muskel so richtig schön abgekühlt ist, dann habe ich natürlich eine Blutflussreduktion, weil der Körper hat die Tendenz dann dazu, das warme Blut zu zentralisieren, also im Körper, in die Körpermitte zu transportieren. Und das fehlt natürlich dem Muskel. Da würde ich weniger, ob das jetzt einen Trainingseffekt hat, ja oder nein, ich würde eher in die Richtung Verletzungsprophylaxe dann argumentieren und sagen, naja, wenn du so einen völlig überkühlten Muskel hast, der so platt und müde ist, wenn du dann irgendwie stolperst oder ein Abbremsmanöver oder irgendwas hast, halt den Muskel lieber warm an der Stelle. Wenn das aber einer mit dem schon seit Jahrzehnten klarkommt, hey, geht in der kurzen Hose. Also ich bin da relativ emotionslos. Wobei, wenn mich jemand fragt, tight, kurze Hose oder lange, lockere Hose, dann trumpft immer die lange, lockere Hose. Einfach deswegen, weil sie warm hält. Ne? Wettkampfsituation ist was anderes. Eine Wettkampfsituation, Da habe ich schon einen anderen Blutfluss. Ich bin emotional anders am Start. Ich habe einen anderen Blutdruck. Ich gebe da richtig Gas. Da könnten dann die Tights, wenn es dann richtig knastrig kalt außen ist, brauche ich vielleicht eine Tight. Aber da kann ich schon mal auch bei plus 5 Grad auch eine kurze Hose aushalten. Ne? Problematisch wird es, wenn der Wind dazukommt und wenn der Regen dazukommt. Immer mit Wind und Regen muss man immer von den Außentemperaturen, fühlt sich's immer wie 5 oder 10 Grad weniger an. Da muss man ein bisschen dann halt Erfahrung dann sammeln, was man da trägt. Aber die Kälte ist verhältnismäßig wenig erforscht im Vergleich zur Hitze. Also wie passe ich mich so in warmen Umgebungsbedingungen an? Das ist besser erforscht, das Kühle. Also was würde das mit einem machen, wenn ich jetzt über Monate hinweg in der kurzen Hose trainiere? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Mhm. Könnte ich jetzt keine seriöse Antwort drauf geben.
Ja. Ich erinnere mich an eine Studie, die ist allerdings auch schon ein bisschen älter, und zwar Vorkühlung vor einer Ausdauerbelastung. Mhm. Also den Körper nach einem Warm-up bewusst nochmal kühlen, ja, also richtig runterkühlen. Mhm. Quintessenz, erhöhte Ausdauerleistungsfähigkeit. Mhm. Ja, kennen Sie das? Oder
ja, wie würden also Sie das sagen? Hängt ja. von der dann zu erwartenden Außentemperatur ein bisschen ab. Ne? Mhm. Also ein Klassiker, wenn ich jetzt die 5000 Meter bei 35 plus Außentemperatur ab, in so einem schönen Stadion, wo es so richtig reinkesselt. Der
Startzeit 16 Uhr, genau.
Ja, genau. Schön reflektiert und man die Möglichkeit hat, tatsächlich nach dem Warm-up in so ein kühles Wasserbad, also wirklich Ganzkörper zu gehen. Das wird sicherlich leistungsfördernd sein, weil man insgesamt einfach diese von der Thermoregulation her mit einem niedrigeren Niveau startet, ne, bis man dann quasi überhitzt. Mhm. Ich würde sagen, bis auf 5000 Meter, das sind 15 Minuten, bei 10 aller spätestens würde ich sagen, jo, das wird man messen können. Ob bei 5 oder bei 1500, die Daten gibt's dann eher im Radfahren, die zeigen, dass ja, das hilft. Ja, also Pre-Cooling, so nennt sich das, gibt es etliche Untersuchungen dazu, wenn man die Möglichkeit hat. Aber es, so wie ich die Daten überblicke, muss es eher eine Ganzkörpergeschichte sein. Die Westen haben so einen temporären Effekt halt. Ne? Also schon mal gut wäre es, Schatten, eine Kühlweste dazu zu haben. Was es auch gibt, sind die Untersuchungen mit so Slush. So Eis, gecrushedem Eis, was man trinkt. Mhm. Auch da findet man messbare Effekte. Und alles in Kombination ist ja schon mal eine Möglichkeit, wenn man kein Eisbad zur Verfügung hat. Kritischer bei den Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, wo ich dann so Abbremsmanöver habe, wo es so richtig zur Sache geht dann nachher, da würde ich, in manchen Stadien sind diese Kryokammern, ne, diese Kammern, wo es so richtig kalt wird, da muss man dann irgendwann mal neuromuskulär dann nochmal vielleicht überlegen, vielleicht ist es dann doch eine Ecke zu kalt. An der Stelle würde ich aktuell nicht so empfehlen.
Gut. Fußball hat jetzt, glaube ich, aus unserer Gemeinde hier keiner am Wochenende so viel, direkt auf dem Schirm. Also, nee, keiner würde ich sagen, aber...
Nein, aber das wird gerade in der Fußballszene auch ganz häufig angewendet. Das ist ja was anderes. Muss ich 1500 Meter Verhältnis mit einer niedrigen Intensität laufen oder mache ich Fußball Vollgas? Ne? Sprinten, bremsen. Da macht ein Warm-up natürlich auch macht schon Sinn und man macht das Warm-up nicht umsonst. Und wenn ich dann so eine Kühlphase dazwischen habe, ist es eine andere Situation, wie wenn ich 1500 Meter gar nicht maximal laufe. Das fühlt sich zwar maximal an, aber ist ja noch weit entfernt vom Sprinten. Ja. Da habe ich diese Verletzungsproblematik vielleicht nicht.
Ja, ja. Sehr spannend. Also,
ach, Training kann man
viel. Ich wollte gerade sagen, wir könnten wahrscheinlich noch direkt die zweite Folge mit anhängen hier. Also
Höhentraining, dann Ernährung, das sind ja alles Themen, die so mit Intensität zusammenhängen. Da sind noch viele Faktoren da dabei, aber ich selber, wenn man nochmal das vielleicht zusammenfasst, ich erkenne kein Best-Practice-Modell aktuell. Das Best-Practice-Modell, was ich sehe in der Literatur, sind hohe Anteil niedrig intensiven Trainings und dann geht die Variation los, spätestens bei Zone 2 und 3. Und da geht dann wahrscheinlich sowas wie Trainingsphilosophie los. Der eine ist halt ein bisschen der Intensität zugeneigt, der andere eher dem Race Pace. Aber ich erkenne kein Best Practice. Auch das Polarisierte, was die Norweger verfolgen, wenn wir es sehen, dann eher im, das sind sehr häufig, leider die Erkenntnisse sind sehr häufig Einzelfallstudien von sehr, sehr erfolgreichen Sportlern. Und teilweise auch die Originalpublikation zu dem Polarized Training war ja nur ein Monat Beobachtungszeitraum. Also de facto nichts im Verhältnis zu einem zu einer Saison oder mehrere Saisons. Ist ein Modell, kann man machen. Gucken, wenn es läuft, ist doch gut. Wenn es nicht läuft, geht man in das klassische Pyramidale zurück. Ist auch okay.
Also auf jeden Fall. Alles super, super spannend und ich bin wahnsinnig froh, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben für uns. Ich bin ganz sicher, dass es einen Haufen Fragen aus der Community geben wird und sicher auch ein paar Anmerkungen geben wird. Und würden wir gerne offen halten, dass wir nochmal auf Sie zukommen können.
Absolut,
weil wir finden sicher auch noch weitere Bereiche, also ganz einfach, mit denen wir uns dann wieder intensiv auseinandersetzen können. Herzlichen Dank, sehr, sehr spannend. Ja.
Genau, ich schließe mich da natürlich an. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die super spannenden Ausführungen. Wir werden in den Shownotes zu unserer Folge natürlich Sie sind ja auch auf den sozialen Medien aktiv, Ihr Insta-Profil verlinken, sowie den Blog, den Sie betreiben, sportsandscience.de, sowohl die Website als auch, da gibt es auch einen Insta-Auftritt, wenn ich das in der Vorrecherche richtig gesehen habe, das werden wir alles verlinken. Genau. Also für diejenigen, die da tiefer schürfen möchten oder immer up-to-date bleiben möchten, können wir das nur wärmstens ans Herz legen, ein Abo dazulassen und sich da einzulesen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen habt, schickt es sonst auch an uns. Wir versuchen das zu bündeln und kommen gegebenenfalls dann nochmal auf Sie zu für irgendwie eine Follow-up-Folge irgendwann in der Zukunft. Und denke auch, da haben wir noch viele Themenbereiche noch nicht mal berührt wirklich. Also da könnten auch wir natürlich stundenlang weitersprechen. Vielen lieben Dank und für euch zu Hause natürlich wie immer danke fürs Einschalten, fürs Zuhören, für die zahlreichen Teilungen aktuell hier auf Instagram, wie viel Minuten und Stunden ihr dieses Jahr mit uns verbracht habt, was ja Spotify aktuell offenlegt sozusagen. Viel Spaß beim Laufen am Wochenende, bei euren Langläufen. Genießt die Vorweihnachtszeit, das erste Adventswochenende und Ralf, hast du noch was zum Schluss?
Ja klar, also ganz wichtiger Hinweis noch, Polarized Ansatz für Advent ist wie?
Lebkuchen und Glühwein? Nee, keine Ahnung.
Richtig, Glühwein und Lebkuchen. du kennst mich. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank, Herr Fährlich.
Tschüss.